Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Sascha Preschke, die zweite. Schön, dass wir es nochmal geschafft haben, dass wir uns ein zweites Mal unterhalten. Sascha, das erste Gespräch war schon echt Wahnsinn, muss ich sagen. Ich habe es jetzt in der Vorbereitung auch nochmal angehört. Und ich habe es ja auch gerade schon gesagt, da waren richtig, richtig viele geile Dinge dabei, die ich jetzt nochmal als Fresh-Up mitgenommen habe, wo ich aber auch sage, da können wir definitiv nochmal drauf aufbauen. Und ich glaube, wir sind letztes Mal schon so ein bisschen in diese philosophische Richtung abgedriftet. Und da würde ich tatsächlich auch gerne nochmal mit dir ansetzen. Du bist aber nicht nur philosophisch tätig, sondern bist ja auch selber Yoga-Lehrer, Yoga-Instructor und hast aber auch deine eigene Praxis. Du bist nämlich auch Heilpraktiker. Und was ich so schön finde, ist, du versuchst dir Dinge, die teilweise selbstverständlich sind, teilweise aber auch nicht, immer auf eine rationale Art und Weise zu erklären. Und darum hat mir das letzte Mal auch so super gut gefallen, mich mit dir zu unterhalten. Und dementsprechend setzen wir da nochmal an. Von dem her herzlich willkommen zur Runde 2 im Butterbrot-Podcast.
Danke sehr. Ich freue mich auch sehr. Ich habe es mir nicht nochmal angehört und hoffe, ich wiederhole mich nicht allzu sehr.
Machst du bestimmt nicht. Und dann haben wir bestimmt wieder Zuhörer, die ein erstes Mal da sind. Von dem her alles gut. Genau. Sascha, gibt es denn, wir starten gleich hart ein, gibt es denn irgendwelche neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, wo du sagst, geil, die haben mich jetzt die letzten oder zwischen den beiden Podcasts vielleicht auch nochmal ein bisschen weitergebracht?
Ach, es gibt so unglaublich viel, es bewegt sich so viel, weil erstens das Internet, der Austausch weltweit und zweitens KI, was immer mehr mit reinspielt. Und was sind Dinge, die mir direkt einfallen? Wir haben unglaubliche Fortschritte gemacht mit wirklich schweren Erkrankungen wie Krebs und AIDS, wo es mittlerweile wirklich gute Behandlungsmethoden gibt. Wir haben Einsichten in Trainingslehre bekommen, die vorher nicht da waren. Beispielsweise, wie unglaublich clever der Körper gegensteuert. Wir wissen jetzt, dass frühmorgens eine Stunde Joggen gehen nichts bringt, wenn du Gewicht abnehmen willst. Weil der Körper Mikrobewegungen, wie bei uns zwei jetzt, wenn wir uns unterhalten, dann so weit runterschraubt, dass du am Ende vom Tag wieder ungefähr auf dem Verbrauch bist, den du auch vorher gehabt hättest. Und dass der Körper das so clever einordnet und so gut macht, dass er verhindert, dass wir die Körperkonstitution verändern, dass es echt schwierig ist, den Körper woanders hinzubringen, als da, wo er gerade steht. Und insgesamt ist alles so viel komplexer geworden, dass wir in einer Zeit sind, wo jeder sehr vorsichtig geworden ist. Ganz viele Dinge, wo man gedacht hat, sie wären richtig, wie das Knie nicht über das Fußgelenk schieben, haben sich herausgestellt, dass sie eigentlich falsch sind. Und über diese neuen Einsichten, dass so viel funktioniert, wo man so lange gedacht hat, dass es falsch wäre, sind fast alle Mediziner sehr, sehr vorsichtig mit ihren Aussagen geworden. Wir leben sozusagen in einer Zeit, wo praktisch wieder alles erlaubt ist. Und das ist unglaublich toll, weil das alles wieder aufgegangen ist. Anderes Beispiel ist Meditation. Meditation ist jahrzehntelang belächelt worden. Und mittlerweile weiß man über die psychologischen Effekte und die Hilfsmöglichkeit von Meditation bei verschiedenen psychischen Erkrankungen einfach gut mithelfen zu können.
Und das ist jetzt erst in den letzten Jahren rausgekommen?
Also man hat es immer vermutet, man hat es immer erzählt, gerade wenn man aus dem Metier gekommen ist, aber die wirklichen Studien dazu, also die randomisierten Studien, die sind erst jetzt wirklich raus und das ist erst jetzt wirklich im Fokus, dass man sagt, okay, wow, können wir so nicht mehr sagen, müssen wir so zurücknehmen. Und Physiotherapeuten, Ärzte und alle, die dazugehören, sind ganz, ganz vorsichtig mit Einschränkungen geworden, weil man fast überall herausgefunden hat, wenn ich mehr an die Grenze gehe, wenn ich mehr an die Dehnung gehe, ist besser für den Heilungsprozess und beim Gesunden besser für den Wachstumsprozess.
Wow.
Ja.
Okay, und davor hat man gesagt, ja nicht zu viel, ja nicht überreizen und eher vorsichtig.
Also das ist jetzt schon ein paar Jahre länger raus, also nicht seit dem letzten Gespräch, aber auch da ist es so, dass man heute ja praktisch nichts mehr eingibst und praktisch nichts mehr demobilisiert. Wir sind ja heute in einer Zeit, wo man sagt, halte das in Bewegung und versuch, so schnell wie möglich wieder ganz sanft einzusteigen und da mitzumachen. Das ist schon ein bisschen älter, aber das spielt da definitiv mit rein.
Das, was du anfangs auch gesagt hast, finde ich auch mega spannend, dass wenn ich morgens eine Runde joggen gehe und mir denke, also der Gedanke ist ja, da habe ich noch nichts im Bauch, ich gehe direkt auf die Fettverbrennung und dementsprechend packe ich auch direkt meine Fettreserven an, ergo muss das Ganze weniger werden. Und jetzt sagst du aber, Das ist zwar schon so, aber gleichzeitig reduziert dein Körper dann den Energieverbrauch über den Tag hinweg, weil er dann faul wird sozusagen, weil er gesagt hat, ich habe mich heute schon verausgabt und möchte, und dann damit setzt du das, was du dann später isst, einfach noch mehr an, beziehungsweise verbrauchst das nicht direkt als Kohlenhydrate, die dir direkt zur Verfügung stehen.
Ja.
Wie kommt man auf sowas?
Man hat natürlich beobachtet, dass sich Menschen unglaublich schwer tun mit Abnehmen, Zunehmen, sonstigen. Und man hat beobachtet, wie die Mechanismen sind. Und man ist da auch in Studien gegangen und hat festgestellt, der Grundverbrauch, den du hast, wenn du jetzt beispielsweise jeden Tag 3000 Kalorien verbrauchst, der ändert sich nicht einfach, weil du plötzlich eine Sportart hinzufügst. Sondern in dem Moment, wo du sagst, hey, jetzt hätte ich ja theoretisch über das Laufen 500 Kalorien mehr verbraucht, dann sagt der Körper, okay, das ist schön und gut, aber das passt nicht in unser Bild. Und dann wird er, egal jetzt, ob das morgens oder abends ist, er wird in dem nächsten Tag dafür sorgen, dass du dich an sich weniger bewegst. Du wirst mehr den Fahrstuhl benutzen. Und das Witzigste finde ich wirklich diese Mikrobewegung, dass ganz viel von dem täglichen Umsatz entsteht, weil du mit Händen, mit Gestik, mit Mimik, weil du dich unterhältst mit deinem ganzen Körper. Und wenn du eben was getan hast, dann lässt der Körper das immer mehr sein. Und da wird so viel verbrannt oder eben nicht verbrannt, wenn du es nicht tust, dass er das unglaublich schön ausgleichen kann. Und das ist ganz jung, das sind ein paar Wochen, dass diese Studie rausgekommen ist.
Wow, okay, ja. Also ganz, ganz frische Insights, die es hier gibt. Hat man denn auch gleichzeitig untersucht, das weiß ich jetzt nicht, ob das Teil der Studie war, was dann hilft beim Abnehmen?
Ja, und das ist sehr spannend. Mal gucken, ob ich die zwei Sachen zusammenkriege, die wirklich funktionieren. Das eine wäre eine Gewichtsweste zu tragen und deinem Körper vorzugaukeln, dass er mehr Gewicht hat, als er hat. Mhm. Dass er dein Standardgewicht sozusagen mit 5 Kilo mehr definiert. Und wenn du nach 4 Wochen diese Gewichtsweste abnimmst, bleibt es noch eine ganze Zeit lang im Speicher von deinem Körper, dass er isst für 5 Kilo mehr mit Körpermasse, die er durch die Gegend schleppen muss. Und du hast dann den indirekten Effekt, dass in der Zeit, wo du die Weste anhast, verbrauchst du mehr, dein Körper isst auch mehr, weil er das ausgleicht. Und in dem Moment, wo du die Weste wieder abnimmst, hast du weniger Essensbedürfnis und trotzdem ist dein Grundverbrauch von deinem Körper immer noch so hoch, als würdest du 5 Kilo mehr wiegen. Also ein Umweg, den man sich so gar nicht vorstellen kann. Und die andere Studie, die funktioniert, ist noch viel verrückter, dass du sagst, ich esse jeden Tag mehr und versuche, über den nächsten Monat nicht zuzunehmen. Und über dieses Mehressen einen Monat lang und den Versuch über Sport, über alles Mögliche, trotzdem ungefähr mein Gewicht zu halten, kann man den Grundverbrauch des Körpers so anheizen, dass wenn du dann wieder zurückgehst zu normalem Essen, dein Körper an sich noch eine ganze Zeit nachverbrennt, also über mehrere Wochen nachverbrennt und damit dein Gewicht reduziert.
Weil der Körper dann mehr Muskulatur aufgebaut hat oder ist es auch einfach dass sich der Stoffwechsel dann anpasst?
Also der Stoffwechsel passt sich an, dein Grundumsatz, das wie viel verbraucht dein Körper als Ganzes.
Interesting.
Also ganz neue Ansätze, ganz viele Personal Trainer, die jetzt ihre Programme umstellen müssen, weil man eben weiß, wie es nicht funktioniert. Ja. Letzten Endes, es bleibt diese Rechnung, so viele Kalorien, wie du reinnimmst, musst du auch verbrennen. Aber wie viel dein Körper vom Grundsatz her schon verbrennt und welche Mechanismen dein Körper sich einfallen lässt, um dann eben wieder in den Ausgleich zu kommen zu deinem Standardverbrauch, das ist wesentlich mehr und wesentlich komplexer, als man das ursprünglich gedacht hat.
Ja. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich habe letztes Jahr mal eine Zeit lang vermehrt Fleisch gegessen und damit halt auch vermehrt Protein zu mir genommen. Was mir da aufgefallen ist, ist, dass dadurch, dass ich eine gewisse Portion Fleisch zu mir genommen habe, Eiweiß sättigt ja ein bisschen mehr, habe ich diesen Heißhunger auf hier mal nochmal eine Süßigkeit oder hier brauche ich jetzt irgendwie nochmal einen kleinen Snack oder sowas, das ist komplett weggefallen. Und das ist was ich glaube nicht, dass die Lösung ist, nur Fleisch zu essen, also nur Carnivore sich zu ernähren, aber ich glaube schon, dass diese Zufuhr von mehr Protein schon dazu führen kann, dass das, was du gerade sagst, je mehr Kalorien ich zuführe, desto mehr muss ich auch verbrennen, dass ich diesen Input zumindest schon mal reduzieren kann auf eine relativ einfache Art und Weise, um trotzdem satt zu sein. Also das, was du auch gerade sagst, so viel zu essen, bis ich satt bin.
Naja, letzten Endes, Kohlenhydrate sind unsere Feinde, wenn es um Abnehmen oder wenn es um eine gesunde Körperkomposition geht. Wir Feind ist immer ein bisschen schwierig, weil wir brauchen Kohlenhydrate zum Funktionieren. Es ist auch ganz schwer, auf einer Keto-Diät wirklich gut funktionsfähig zu bleiben. Aber eine Erhöhung der Eiweißzufuhr sorgt dafür, dass du ein schnelleren Füllegefühl in deinem Körper hast und dein Körper größere Schwierigkeiten dabei hat, das Eiweiß in Kohlenhydrate umzubauen. Das heißt, unterm Strich nimmst du weniger zu dir, als du zu dir genommen hast, weil dein Körper wieder Energie dabei verbraucht, die Eiweiße zu Kohlenhydraten umzubauen. Ja, wenn ich Fleisch esse, muss ich wesentlich weniger essen. Wenn ich Vegetarier bin, muss ich wesentlich mehr an Masse zu mir nehmen. Ich habe einen wesentlich geblähteren, wesentlich ist ein großes Wort, aber ich habe einen geblähteren Bauch, ich nehme mehr Masse zu mir, dadurch gehe ich auch öfter auf Toilette, weil das ja alles durch muss. Und laufe vegetarisch immer Gefahr, dass ich zu viele Kohlenhydrate und zu wenige Eiweiße zu mir nehme, weil ich müsste mit Hülsenfrüchten oder mit sonstigen Quellen, die dann als Eiweiß noch zur Verfügung stehen, mindestens ein bis zweimal am Tag große Portionen von eben diesen Hülsenfrüchten, Bohnen oder so essen.
Ja.
Was die wenigsten tun.
Ja.
Also es ist, vegetarische Ernährung ist schon sehr häufig sehr kohlenhydratlastig.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Vor allem vegane Ernährung. Also was nicht heißt, dass das nicht funktioniert. Das kann sehr gut funktionieren. Man muss sich nur wesentlich besser informieren und wesentlich genauer gucken, was tue ich
Ich
hier.
wollte gerade sagen, und ich glaube, man kommt inzwischen, wenn man es richtig gut machen möchte, auch kaum noch ohne Supplementierung aus.
Ist ja und
Okay, ich lasse mich gerne
nein.
eines Besseren belehren.
Also letzten Endes, wenn du optimal versorgt sein willst, dann kommst du um die Tabletten nicht rum. Ob die Tabletten wirklich notwendig sind, sei mal dahingestellt. Also letzten Endes, wenn du Mediziner fragst, sie sagen, das brauchst du alles gar nicht. Das kommt alles über die Nieren, übers Pinkeln wieder raus. Aber letzten Endes, es ist weniger drin in dem, was wir zu uns nehmen. Das Obst, das du aus dem Supermarkt bekommst, hat bei Weitem nicht mehr die Vitamine, als würdest du es dir frisch vom Baum holen. Und wenn du da sagen möchtest, okay, ich bin ausgeglichen, ist ein Multivitaminpräparat mit Sicherheit keine schlechte Entscheidung. Und das muss auch nicht unbedingt das Teuerste sein.
Ja.
Aber auch da, man muss es nicht übertreiben, man muss nicht 20 verschiedene Tabletten am Tag schlucken.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist gar nicht so sehr, dass nicht mehr so viel in dem Obst drin ist, das wir essen. Ich glaube einfach nur, dass das Obst größer geworden ist mit dem gleichen Nährwert. Also wenn ich mir die Äpfel zum Beispiel anschaue oder die Birnen, auch Avocados oder Pflaumen oder Zwetschgen, die sind alle deutlich größer geworden, wie wenn ich zu meinen Großeltern an den Baum gehe und mir da einen frischen Apfel, Birne, Zwetschge oder sonst irgendwas runterholen. Das ist schon fast eine Inflation letztlich, die du dann in dem Obst oder in dem Gemüse dann auch hast teilweise.
Da mag was dran sein, aber was wird wissenschaftlich wirklich erwiesen ist, mir fehlt jetzt nur die genaue Zahl, aber es ist irgendwo zwischen 10 und 50%, was das Obst, wenn du es vom Baum pflückst, verliert pro Stunde an Vitamingehalt. Also wenn 100% von den Vitaminen in dem Moment im Apfel sind, wenn du ihn vom Baum nimmst, wird er in der nächsten Stunde einen hohen Prozentsatz verlieren. Und jetzt überleg dir, wie lange das Obst vom Baum braucht, bis es im Supermarkt ist, bis du es mit nach Hause nimmst und bis du es dann isst. Da ist kaum noch was drin. Deswegen ist es häufig schockgefrostet wesentlich gesünder, als wenn du es dir aus dem Supermarkt holst. Weil über die Schockfrostung wird der Vitamingehalt erhalten, der da drin ist. Und wenn du es dir dann wieder auftaust, bist du schneller in der Kette und kannst damit gesünder zu dir nehmen.
Also die Himbeeren, die ich dann gefroren kaufe, sind sozusagen vom
Besser?
Vitamingehalt her besser als die, die frisch im Supermarkt liegen und als frische dann auch tatsächlich
Richtig.
angepriesen werden.
Aber da ist ja wieder der nächste Punkt. Die Smoothies sind ja sehr in Verruf geraten. Früher haben alle Smoothies gesoffen. Und mittlerweile macht es kaum noch einer, weil man einfach weiß, dass der Zuckergehalt viel zu schnell reinkommt und man viel zu viel Obst in viel zu kurzer Zeit zu sich nimmt und damit eine Leberverfettung auslösen kann. Schwierige Themen, schwierige Zeit.
Ja, ich glaube,
Ja.
also was ich glaube, letztlich läuft es alles darauf wieder hinaus, so zu leben, wie es unsere Vorfahren einfach gemacht haben. Und was ich damit meine, ist, lokal zu essen, das zu essen, was gerade Saison hat und wenig verarbeitete Lebensmittel zu essen. Und ich glaube, dass man damit relativ gut fährt schon.
Ja und nein. Wir können nicht zurück. Wir arbeiten nicht mehr wie die Menschen früher. Wir werden wesentlich älter. Wir haben andere Jobs, wir haben andere Gedanken. Wir haben ein komplett anderes Leben und dementsprechend muss sich auch unsere Ernährung anpassen. Wir können auch nicht mehr mit dem Fleischkonsum, mit dem unsere Eltern oder unsere Großeltern durchgekommen sind, durchkommen. Obwohl auch das nicht stimmt. Die haben auch viel weniger Fleisch gegessen, als wir das heute tun. Es muss immer eine angepasste Ernährung geben. Und letzten Endes ist es gar nicht so schlimm, zu sagen, dass sich das dauernd ändert und dass dauernd neue Sachen dazukommen. Man muss es einfach nur vernünftig angucken. Und ich glaube, wir sind die erste Generation, die genug Zeit hat, sich wirklich damit zu beschäftigen, was essen wir eigentlich? Nicht, was schmeckt gut, sondern was führe ich meinem Körper dazu? Und deswegen glaube ich, unterm Strich essen wir alle viel besser als die Generationen vor uns.
Auf jeden Fall.
Und klar, verarbeitete Lebensmittel sind ein Problem. Und es ist schon sinnvoll, das Gemüse zu essen, das auch zu dieser Zeit an diesem Ort der Welt wachsen würde.
Dafür ist es zu verführerisch, auch irgendwie eine Melone dann zu essen oder Tomaten im Winter mal sich zu gönnen oder irgend sowas, das ist klar.
Ja, letzten Endes, das ist auch mit das schwierigste Feld, wenn es um Forschung geht, weil Ernährung, das dreht sich alle paar Jahre und man sagt wieder, das, was wir vorher gesagt haben, ist völlig falsch und jetzt ist es wieder völlig anders, weil es was sehr, sehr Individuelles ist. Weil das, was ernährungstechnisch für mich funktioniert, noch lange nicht für dich funktionieren muss und andersrum. Und das Schlimmste, was passiert als Vegetarier, als Veganer, ist, dass man sich Vorwürfe macht über das Essen, das man zu sich nimmt. Umso mehr man über Essen weiß, umso mehr hat man ein schlechtes Gewissen, wenn man mal ein Gummibärchen isst. Und es ist sehr entscheidend, wie dein Körper die Nahrung aufnimmt, wie du darüber denkst. Das heißt, das Gummibärchen oder das Eis, das du isst, wenn du da überhaupt kein schlechtes Gewissen hast, kann dein Körper das relativ gut verarbeiten und umsetzen. Aber in dem Moment, wo du schon ein schlechtes Gewissen beim Essen hast, sorgst du für einen Stresszustand in deinem Körper, der verhindert, dass jetzt Leber und alle Verdauungsorgane richtig arbeiten und dementsprechend entstehen mehr Giftstoffe, dementsprechend bleibt das Zeug länger in deinem Verdauungstrakt und jetzt wird es wirklich schlecht.
Interesting.
Also letzten Endes die Art und Weise beziehungsweise das Mindset, mit dem du dein Essen zu dir nimmst, ist eine der wichtigsten Geschichten, dass du eine gesunde Ernährung hast. Das ist auch der Grund, warum ich heute nicht mehr Vegetarier bin, sondern nach 15 Jahren gesagt habe, nee, ab und zu, wenn es sein muss, esse ich Fleisch. Und das ist entstanden, ich war auf der Hochzeit von meiner Cousine und es gab praktisch nur Fleisch. Die paar Beilagen, die es gab, waren unglaublich furchtbar und ich habe mich gerade dabei erwischt, dass ich wieder motzen wollte, dass für Vegetarier nichts wirklich da ist. Und dann ist mir bewusst geworden, es ist die Hochzeit von meiner Cousine und kein Mensch interessiert sich dafür, ob ich das Essen jetzt gut finde oder nicht. Und dann habe ich mir gedacht, halt die Klappe. Nimm ein Stück von dem Fleisch, das da ist, genug, dass du satt bist und lass es laufen. Und das hat so viel Frieden in mein Leben gebracht, weil ich so häufig vor diesem Thema stand, ich weiß nicht, was ich hier essen soll, ich weiß nicht, was ich hier tun soll, dass ich sagen würde, ich bin auch jetzt noch größtenteils vegetarisch. Aber ich mache mir keinen Stress darüber. Ich verurteile keine Menschen mehr, die das so machen oder die das so machen, sondern ich erlaube durch einen entspannten Umgang, dass das Umfeld, mit dem ich es zu tun habe, spüren kann, sehen kann, dass ich sehr im Frieden bin mit meinem Essen und dass das großteils vegetarisch ist. Mhm. Und ich glaube, damit habe ich einen besseren Effekt auch gesellschaftlich, als wenn ich der verbissene Vegetarier bin, der sagt, okay, nur so und ohne Einschränkung.
Hast du bei dir selbst, weil du machst ja auch sehr intensiv Sport, hast du bei dir selbst diesbezüglich auch eine Veränderung gemerkt? Also, dass du physiologisch einfach leistungsfähiger zum Beispiel bist?
Null.
Null.
Gar nicht. Also weder als ich Vegetarier geworden bin, noch als ich wieder ein bisschen Fleisch zu mir genommen habe. Und das fand ich sehr beruhigend. Also es war nicht so, dass mein Körper irgendwie das Gefühl hatte, dass irgendwas gefehlt hätte, was jetzt wieder dazukommt. Diese Geschichten höre ich immer wieder. War bei mir aber überhaupt nicht der Fall. Also das Einzige, was ich wirklich gemerkt habe, ist, dass Ausgangssituation, ich muss weniger essen. Also okay. In dem Moment, wo ein Stück Fleisch dabei ist, merke ich, dass ich deutlich schneller gefüllt bin und dass der Verdauungstrakt dementsprechend auch nicht so gebläht ist, während da am Arbeiten ist. Aber das ist die einzige Veränderung.
Cool.
Ja.
Orientierst du dich so ein bisschen am Ayurvedischen, wenn es um Ernährung geht? Hm. Oder kann Ayurveda eine Guideline sein bei der Ernährung?
Ja, auf jeden Fall. Das Problem ist, dass Ayurveda wie ganz, ganz viele Dinge, wie eine Blutgruppendiät, wie sonstige Dinge, nicht individuell genug ist. Also Ayurveda geht ja in die Einteilung von verschiedenen Typen. Und da kann man ganz grob Kapha, Vata, Pitta und dann die Mischtypen, Kapha, Pitta, Vata, Pitta, was auch immer. Und dann wird es schon ein bisschen genauer, aber es geht noch bei Weitem nicht in das, wer bist du und wer bin ich. Ayurveda sind Schubladen. Mhm. Und diese Schubladen sagen mir, welcher Verdauungstyp bist, welcher Verbrennungstyp bist du. Und wahrscheinlich kannst du mehr Dinge verarbeiten und ich kann wahrscheinlich Dinge nicht verarbeiten, die du verarbeiten kannst, wenn du jetzt ein Pitta wärst und ich ein Kapha wäre, zum Beispiel. Es kann einem eine Grundidee geben, die man aber ganz vorsichtig bei jedem neu abstimmen muss und gucken muss, inwiefern ist das wirklich der Fall. Ayurveda ist eine tolle Geschichte, um Gesundheit zu erhalten. Ayurveda wird dich dazu anhalten, dass du natürlicher, regionaler und unverarbeiteter isst. Es ist eine super schöne Idee, aber letzten Endes sind es Schubladen, die das Denken vereinfachen, die dann helfen können, okay, was macht für mich Sinn und was macht für mich keinen Sinn. Mhm. Aber die ayurvedische Küche ist eine großartige Küche, ist eine sehr verdauliche Küche. Dann in die Abstufung gehen, was ist für dich richtig und was ist für mich richtig, ist ein sehr komplexer Vorgang, der nicht immer richtig ist.
Okay. Gibt es denn Grundprinzipien, nach denen sich Ayurveda richtet oder orientiert? Für mich ist das jetzt erstmal ein Buzzword, dieses Ayurveda. Ich habe gehört, es sollen alle Farben im Essen vorhanden sein. Man soll auch sein Essen warm zu sich nehmen und diese ganzen Dinge, das ist das, was ich kenne. Diese Typen kenne ich auch. Also diese drei Typen, da ist ja eher jemand, der eher aktiv ist, jemand, der weniger aktiv ist und so weiter und so fort. Aber gibt es denn so Grundprinzipien der ayurvedischen Ernährung, sage ich mal? Schubladen. Also grundsätzliche Schubladen.
Naja, sagen wir mal so, wir haben sehr viele gesunde Küchen auf dieser Welt. Die mediterrane Küche wird immer wieder gelobt, obwohl da auch ganz viel drin ist, was jetzt nicht so super besonders ist.
Wobei das die ursprüngliche mediterrane Küche ist, oder? Also die noch ohne Pizza, ohne Nudeln und
so. Genau, ja. Es gibt die japanische Küche, die sehr gelobt wird, die chinesische Küche, auch teilweise auch da die ursprüngliche, und es gibt die ayurvedische Küche und jeder hat einen komplett anderen Ansatz. Beispielsweise die chinesische Küche dünstet das Obst ganz, ganz schnell. Das wird in den Wok geworfen, ist ein paar Sekunden drin, kommt wieder raus. Also nur so ganz kurz angebraten. Während in Ayurveda kochst du die Sachen stundenlang ein und isst aber die Soßen, isst die Essenz mit, die dabei rauskommt. Und letzten Endes ist es auch da wieder, okay, was funktioniert für mich, womit komme ich gut zurecht? Letzten Endes ist es immer schwierig, Systeme zu mischen. Das heißt, wenn du dich heute in der Zeit, wo wir leben, türkisch ernährst, morgen chinesisch, übermorgen ayurvedisch, indisch und dann wieder gut deutsch, dann ist es fürs System unglaublich schwer, sich darauf einzustellen. Mhm. Aber jetzt mal nur im Ayurveda gesprochen, wenn du dir sagst, okay, ich ernähre mich jetzt rein ayurvedisch, dann sind da sehr viele schöne Dinge dabei, wie eine sehr liebevolle Küche, eine sehr lange Küche. Also es wird sich sehr viel Zeit genommen, um das Essen vorzubereiten. Wir nehmen keine Butter, wir nehmen Ghee, das ist gereinigte Butter. Und man merkt schon, wie das gut tut, wenn man mal so 2-3 Wochen in einer Ayurveda-Kur ist und einfach sagt, man isst nur dieses Essen. Dann hat alleine das dass der Körper immer wieder mit denselben Dingen konfrontiert wird und sich darauf einstellen kann, dein Darmbakterium sich darauf einstellen kann, dann schon ein Effekt, wo du merkst, okay, das hat einen sehr reinigenden Effekt.
Und mit dem, was du gerade sagst, mit dieser Vorbereitung des Essens, hast du ja auch wieder das Thema, das du gerade angesprochen hast. Mhm. Ich bereite mich ganz anders mental auf mein Essen vor und mein Körper kann es ganz anders annehmen, mit einem geringeren Stress und damit auch besser umsetzen, was ich da gerade
zu letzten nehme. Endes, es geht da wieder um Mindset. Ja. Und das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt, auch aus der modernen Forschung, auch noch nicht so alt. Placebo-Effekt. Wir wissen alle, wie gut der Placebo-Effekt funktioniert. Und jetzt gibt es die Nocebos. Mhm. Und das ist der Versuch, dem Patienten ein Placebo zu geben und dem Patienten aber zu sagen, du bekommst gerade ein Placebo von mir. Aber Studien haben gezeigt, wenn du dieses Placebo täglich einnimmst und du darfst es nicht vergessen und du darfst auch nicht täglich zu einer anderen Zeit und ein bisschen oder sonst was. Nee, du nimmst diese Pille, in der nichts drin ist, über 4 Wochen, jeden Tag. Und ich verspreche dir, deine Beschwerden werden besser, weil in 80% der Fälle die Beschwerden mit diesem Placebo über 4 Wochen besser werden. Und zwar gewaltig besser, so viel besser, als würdest du ein richtiges Medikament nehmen. Und mit dieser Info, derjenige dieses Ritual einführt, ich nehme jetzt dieses Nichts zu mir, funktioniert das auch. Und das Interessante ist da, es geht um die Geste, es geht um das Tun, es geht um das Beschäftigen damit. Ich tue jetzt hier was für meine Gesundheit. Und das kann beispielsweise ein Tischgebet sein. Das kann ein Mantra sein. Das kann Meditation sein, das kann was auch immer sein. Ich tue jetzt hier etwas für mich. Und dieser Placebo-Effekt, eben dieser offensichtliche Placebo-Effekt, ist ein unglaublich schönes Beispiel dafür. Man muss nicht mehr jemandem was vormachen. Du bekommst jetzt was ganz Tolles von mir, weil da das und das drin ist. Nee, ich darf dir sagen, da ist nichts drin. Aber tu das und wir haben es erforscht und wir wissen, es bringt was.
Wow.
Ja. Yeah. Und deswegen, ich glaube nicht so sehr dran, dass es unbedingt das Ernährungssystem ist, dem du jetzt folgen musst, sondern es geht darum, dass du dich damit beschäftigst und dass du dem Ganzen Wert gibst, dass du beim Essen beispielsweise nicht Fernseh guckst oder in deinem Handy rumscrollst oder E-Mails beantwortest, sondern nein, ich esse jetzt. Mhm. Und in dem Moment entsteht ganz viel Gutes.
Und wahrscheinlich auch bei der Zubereitung. Also ich muss gerade dran denken, wie meine Freundin, weil ich immer gesagt habe, oh, so ein Thermomix, das wäre doch was. Da könnte man doch irgendwie Zeit sparen und trotzdem einen geilen Eintopf in kurzer Zeit zustande bringen. Und ihr Ansatz war, ich möchte mich mit dem Essen beschäftigen, ich möchte es selber schnibbeln und ich möchte es dann auch selber in der Pfanne anbraten und selber kochen einfach. Und das bestätigt das, was du gerade sagst, so ein Stück weit auch. Die Dinge einfach in den Thermomix lieblos reinzuschmeißen, einmal auf den Quirl zu drücken und dann habe ich meine fertige Suppe, ist noch was anderes, wie wenn ich mich da wirklich mit Zeit dafür beschäftigen muss.
Ja.
Jetzt ist dieses Thema Zeit natürlich in der heutigen Gesellschaft ein großes Thema. Wie gehst du denn mit dieser schnelllebigen Zeit, mit diesem Stress, den wir erleben, um dein Leben zum einen glücklich zu führen, dein Leben aber auch gesund zu führen? Da zählen so viele Faktoren dazu. Ja. Also wie gesagt, Gesundheit zählt für mich mit dazu. Für mich zählt ein soziales, gesundes Umfeld mit dazu, das ja auch Zeit in Anspruch nimmt. Dann zählen vielleicht auch noch Hobbys mit dazu. Zeit für mich, um einfach mal nichts zu tun. Mhm. und lauter solche Dinge. Wie setzt du sowas in dieser schnelllebigen Zeit um? Oder was sind deine Guidelines, dein Mindset in dem Ganzen?
Lass mich versuchen, das alles kurz zu sortieren in meinem Kopf.
Ja.
lass mich vielleicht als erstes so anfangen. Auch eine unglaublich schöne Einsicht aus der Wissenschaft ist, ich habe mich früher im Yoga gerne damit beschäftigt, dass ich versuche, in den Parasympathikus zu kommen und nicht im Sympathikus zu hängen. Ich glaube, darüber haben wir uns beim letzten Mal auch unterhalten.
Ja.
Letzten Endes, um es kurz nochmal zusammenzufassen, wir haben einen Modus in unserem Körper, der für Kampf und Flucht angelegt ist und wir haben einen Modus in unserem Körper, der für Heilung, Pause, Regeneration verantwortlich ist. Und das sollte in einem gesunden Mischungsverhältnis stehen. Deswegen wäre es toll, wenn ich im Yoga dahin komme, dass ich sage, ich bin mehr im Parasympathikus, im Heilen. Funktioniert aber nicht. Weil die Menschen, die wirklich im Stress stehen, die sind ganz oft nicht bereit, wirklich runterzufahren. Es funktioniert nicht. Der Stress ist noch viel zu präsent. Und da ist die Einsicht ganz toll, dass es zwei Arten von Stress gibt. Es gibt Distress und Eustress. Mhm. Distress ist der Stress, den wir heute als Stress identifizieren. Distress ist eine Art von Stress, wo du dich ein bisschen ohnmächtig fühlst, wo du keine Möglichkeit hast, das aus eigener Kraft, aus den eigenen Kompetenzen in absehbarer Zeit zu lösen. Das ist das, was uns wirklich belastet. Und es gibt einen guten Stress und der nennt sich Eustress. Und Eustress ist genau das Gegenteil. Eine Aufgabe, der ich mich gewachsen fühle, wo ich denke, ich habe die Ressourcen, ich habe das Umfeld und ich kann in einem zeitlich absehbaren Feld diese Aufgabe erledigen. Und das ist unglaublich toller Stress.
Das ist dann das, was man, wenn man in diesen Flow-Zustand kommt, oder? Wenn ich arbeite und da richtig Bock drauf habe und dann ist schon 23 Uhr, ich stehe immer noch in meiner Werkstatt und habe die Zeit total vergessen.
Genau. Und das Interessante dabei ist das Bewältigen. Wenn du sagst, ich habe hier was, was ich machen kann. Deswegen ganz viele Menschen in unserer Zeit, wenn sie was schaffen können, wenn du ein Essen kochen kannst, das Essen fertig ist, wenn du eine Mauer bauen kannst und dann die Mauer sehen kannst, die du selber gebaut hast, das ist was unglaublich Befriedigendes. Weil du plötzlich diesen Stress, diese Arbeit, diese Aufgabe erlebst, aber sie ist handelbar. Jetzt ist es so, dass wenn du in Indien lebst und wirklich nicht weißt, wie komme ich über den Tag, und du bekommst es hin, nicht nur dich, sondern deine Familie über den Tag zu bringen, dann hast du einen riesen Stress für diesen Tag erledigt. Und das macht glücklich. Das macht unglaublich glücklich. Und von diesen Situationen gibt es für jemanden, der in Armut lebt, immens viele. Jeden Tag. Dinge, die bewältigt werden müssen und Dinge, die sie hinbekommen. Wir haben diese kleinen Probleme nicht mehr. Das heißt, all die Dinge zum Überleben und all das, was für jemanden, der nicht so viel hat, schwierige Aufgaben im Alltag sind, ist für uns erledigt. Die Aufgaben, die uns beschäftigen, zeichnen sich genau durch das aus, was Distress auszeichnet. Es liegt nicht in meiner Hand. Wenn ich es lösen kann, dann nicht aus eigenen Ressourcen, dann wird sich es vielleicht irgendwann in der Zukunft lösen, aber ich weiß nicht wann. Ich fühle mich in gewisser Weise ausgeliefert. Das heißt, die Arten von Stress, die wir in uns haben, sind nicht erfolgsversprechend. Heißt, für die Praxis oder fürs Leben im Allgemeinen, wenn ich Distress in meinem Leben habe, brauche ich erstmal Eustress. Und diesen Eustress schaffe ich mir durch kleine Aufgaben. Ob das eine Yogastunde ist, die ich bewältigen kann, ob das mein Hobby ist, das ich irgendwie hinbekommen kann, ob ich irgendwas baue zu Hause, ob ich koche, was auch immer. Ich sorge für Aufgaben, die für mich bewältigbar sind. Und dieses Erfolgserlebnis des Bewältigen lässt erstens mein Selbstbewusstsein wachsen, weil mit jeder bewältigten Aufgabe habe ich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Und zweitens ermöglicht es mir, den Distress mit abzubauen und dann in den Parasympathikus zu kommen und zu sagen, okay, hier geht's mir gut.
Wieso baue ich den Distress mit ab?
Weil Stress sich in Adrenalin zeigt und in Hormonen zeigt, die einfach im Körper ausgeschüttet werden. Und das muss ich aus dem System rausarbeiten. Und in dem Moment, wo ich eine Aufgabe erledige, kommen Glückshormone dazu und kommen die Prozesse im Körper dazu, die eine Stressbewältigung eben auslösen. Und das räumt ganz viel von den negativen Effekten von diesem Distress mit.
Okay.
Aus dem Weg.
Weil ich in diesem Moment einfach einen höheren Prozentsatz Glück habe, als wenn ich nicht den Eustress hätte.
Ich schütte verschiedene Chemikalien, verschiedene Hormone ja. ins System und ich habe damit die Möglichkeit, eben das Antidote, das Gegenmittel in das System zu schütten.
Okay.
Bedeutet für eine Yogastunde, wenn ich gestresste Leute habe, die zu mir in die Yogastunde kommen, dann sorge ich erstmal für neuen Stress, der aber bewältigbar ist. Ich mache einen anspruchsvollen Sonnengruß, ich mache anspruchsvolle Übungen, die man in Partnerübung oder alleine an die Grenze von dem kommt, was geht, aber sagen kann, hey, komm, gemeinsam kommen wir durch, wir haben es letzte Woche geschafft, wir werden es diese Woche auch wieder schaffen und geh bis zur Hälfte der Stunde vielleicht in diesen positiven Stress, der sich dann auflösen darf, hey, ich kann jetzt was ich vorher vielleicht noch nicht konnte oder was ich mir nicht zugetraut habe. Und mit diesem Erlebnis fällt es dann unglaublich leicht, aufgrund des Hormonmixes, der jetzt in meinem Körper ist, zu sagen, okay, und jetzt bin ich bereit loszulassen. Mhm. Jetzt bin ich bereit zu sagen, ich gehe in die Pause. So, zurück zur Grundfrage. Wie gehe ich mit dem Leben da draußen um und wie bekomme ich das hin? Ich muss Dinge finden, die mir Spaß machen, denen ich ihren Wert gebe, wo ich mich nicht für schäme und wo ich sage, nein, das ist mir wichtig, dass es mir gut geht und was auch immer das ist, ob du da zum Sport gehst, ob du dort zum Spielen gehst, ob was auch immer für dich ein Hobby ist, was genau diesen Eustress auslösen kann. Und dann mache ich eine Sache nach der anderen. Es ist immens wichtig für mich im Yoga und in den Lehren, dass ich es hinbekomme, dass mein Geist so wenige Sachen gleichzeitig macht, wie es irgend geht. Dass ich mir immer sage, okay, ich habe das im Terminkalender stehen, ich muss mich jetzt nicht drum kümmern, ich kümmere mich drum, wenn es soweit ist. Ist in meinem Alltag als Selbstständiger so wichtig. Ich bin in dem Termin, in dem ich jetzt bin. Und wenn mich jemand nach den Terminen fragt, die anstehen, muss ich immer in den Terminkalender gucken, weil ich die komplett aus meiner Psyche ausblende. Weil wenn ich mir jetzt Gedanken machen würde über das Retreat, das jetzt ansteht, über den Workshop, der danach ansteht, über das Festival, das danach ansteht, würde ich verrückt werden. Nee, ich habe jetzt dieses Retreat, danach habe ich Zeit mit meinem Sohn. Und einen Tag vorher, bevor es dann soweit ist, beschäftige ich mich mit dem Nächsten. Dann, wenn die Alarmglocke in meinem Kalender kommt, was als Nächstes kommt. Und ich glaube, was vielen fehlt, ist die Aufgabe, die Herausforderung und das Erfolgserlebnis daraus. Und das ist was für mich sehr glücklich macht.
Was meinst du damit genau?
Ja, eben diese Aufgabe, dieses Hobby, wo du dir sagst, hey, ich habe hier immer einen Fortschritt. Ich kann hier immer sehen, was vorwärts geht. Wenn ich beispielsweise sage, ich gehe mittlerweile gerne 1 bis 2 Mal die Woche ins Fitnessstudio. Und ich merke, da geht ein bisschen mehr, was die Woche vorher noch nicht gegangen ist. Dann gibt mir das so viel für den Alltag, dass diese negative Konnotation wegfällt. Mein Leben ist nicht mehr stressig, mein Leben ist nicht mehr schlimm. Kind haben. Ich habe ein Kind, das unglaublich anspruchsvoll ist, das unglaublich viel Zeit fordert. Und trotzdem, ich sehe die Entwicklung, ich sehe den Fortschritt, ich sehe, wo das Ganze hinführt. Und damit macht es mir unglaublich Spaß, um es vorzuziehen vor einem Leben, in dem kein Kind wäre, in dem ich all diese Herausforderungen nicht hätte, aber auch dieses Erfolgserlebnis oder dieses schöne Erlebnis zu beobachten zu dürfen, was sich tut und was sich verändert nicht.
Ja.
Was? Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich die Frage
genau
getroffen habe.
Nee, doch. Du hast die Frage schon beantwortet. Und was mir die ganze Zeit im Kopf umgeht, ist auch dieses Buzzword Selbstwirksamkeit. Und ich habe dieses Wort für mich so definiert, dass wenn du in der Lage bist, Dinge umzusetzen, das, was du gerade gesagt hast, ich bin in der Werkstatt, ich bin im Fitnessstudio und komme da Schritt für Schritt an mein Ziel und habe es tatsächlich geschafft, eine Mauer zu bauen, mein Auto zu reparieren oder sonst irgendwas in die Richtung, dann ist es was, ich glaube, das ist dann dieser Eustress, von dem du gerade sprichst, weil ich mit meinen Kompetenzen und meinen Fähigkeiten und den Mitteln, die ich habe, es geschafft habe, in der physischen Welt etwas umzusetzen, das ich dann auch visuell sehen kann. Also weil wir sind ja super visuelle Wesen, weil ich das dann auch sehen kann als Endergebnis. Und das zeigt mir, dass egal was da kommt, und es ist wurscht, dass ich jetzt mein Auto repariert habe und es kommt dann später vielleicht die Mauer oder irgendwas anderes, was ich als Projekt bekomme. Ich weiß, ich bin so selbstwirksam, ich weiß, dass ich das oder dass ich in der Lage dazu bin, solche Projekte umzusetzen. Und das ist das, was du auch gerade beschrieben hast oder warum du, glaube ich, auch dazu in der Lage bist, das zu tun. Du brauchst nicht in deinen Kalender zu gucken, was als Nächstes kommt, weil du ganz genau weißt, egal was da kommt, ich werde in der Lage dazu sein, damit umzugehen.
Und das ist Wachstum. Wenn du dir überlegst, dass du dir sagst, ich muss einen Nagel in die Wand hauen, dann ist das beim ersten Mal eine Stresssituation. Beim 20. Mal nicht mehr. Weil du genau weißt, wo ist der Hammer, wo sind die Nägel und wie schiebe ich das Ding in die Wand. Das heißt, die Aufgaben dürfen ständig wachsen. Und alles, was du durchlebt hast, alles, was du schon gemacht hast, sorgt gar nicht mehr für eine Stresssituation. Und wenn du nicht mehr gewohnt bist, dich ständig neuen Stresssituationen auszulösen, dann hast du auch den positiven Effekt nicht. Es bringt jetzt nichts, 20 Mal ein Bild aufzuhängen, sondern es ist was Neues. Du hast 10 Gerichte, die du immer kochst und die kannst du super. Trau dich mal an das 11. und sag dir, okay, ich mache was, was ich noch nie gemacht habe. Und über die Wochen, über die Monate, über die Jahre baut sich eine Kompetenz auf, die dich in immer mehr Situationen dorthin bringt, dass du sagst, hey, habe ich schon mal in einer Art und Weise getan? Ist nicht schlimm, werde ich hinkriegen. Ich habe all die anderen Sachen auch immer hingekriegt.
Ja.
Ich bin irgendwie durchgekommen.
Ja.
Mal mit einem blauen Auge und mal ohne. Aber ich bin durchgekommen.
Glaubst du, dass es einen Unterschied macht, ob es was ist, was man physisch tut, oder ob es was ist, was man geistig tut? Weil mir hilft es, also ich bin als Recruiter tätig, ich sitze ganz viel im Büro, ganz viel geistige Arbeit, ganz viel auch kommunikative Arbeit. Und mir hilft es total, und da komme ich dann tatsächlich in diesen Flow-Zustand, wenn ich einfach manuell was umsetzen kann. Jetzt hat aber nicht jeder Lust darauf, was umzusetzen, oder manche trauen sich es auch schlichtweg einfach nicht zu, wobei ich sagen muss, zu Zeiten von YouTube kann das wirklich jeder. Man muss sich nur dran trauen. Aber merkst du da oder glaubst du, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was ich sozusagen physisch umsetzen kann, gegenüber dem, was ich mental schaffe?
Nein.
Keinen Unterschied.
Es ist beides wirksam und es sind verschiedene Ebenen, die sich gegenseitig beeinflussen. Aber es ist letzten Endes ein Grundmindset, das du mitbringst, in das du erstmal finden musst. Und wenn du es gefunden hast, wird es dir keiner mehr nehmen. Lass mich ein Beispiel geben. Im Sport wartet man und man geht davon aus, dass es nicht mehr so lange dauern wird, bis es die Pille gibt, die deine Muskeln einfach wachsen lässt. Bis zu dem Punkt, wo du sie haben möchtest und damit ist gut. Also dass der Anreiz, der neurologische Anreiz gesetzt wird und du musst dafür nicht mehr ins Fitnessstudio rennen.
Ach, der neurologische, nicht hormonell, sondern neurologisch.
Hormonell und neurologisch, genau.
Wow.
Also auf beiden Ebenen, und es gibt zwei verschiedene Ansätze, dass man eben sagt, direkt über nur neurologisch, was dann die Hormone beeinflusst oder erstmal den Weg über die Hormone gehen. Völlig egal. Es gibt die Menschen, die sagen, das wäre ja ganz furchtbar. Weil es gehört ja der Aufwand dazu, es gehört ja der Weg dazu und das Grinding dazu, dass ich über Jahre hinweg einen Impuls setzen muss, um dann den Output zu kriegen. Aber die Menschen, die das tun, die Menschen, die sich diesen Prozess verschrieben haben, werden die Zeit mit was Besserem verbringen. Und werden sagen, okay, ich muss jetzt nicht mehr ins Fitnessstudio gehen, dafür verbringe ich mehr Zeit mit meiner Frau oder meinem Kind. Oder ich nehme mir ein anderes Hobby, in dem ich eine Fähigkeit erlerne, für die ich vorher die Zeit nicht hatte, weil ich ja vorher ganz viel noch meinen Körper erstmal in die Form bringen wollte. Jetzt gehe ich surfen und lerne die Fähigkeit beim Surfen. Es ist ein Mindset. Und wenn dieses Mindset da ist, dass du sagst, okay, ich bin auf Wachstum programmiert, dann ist es völlig egal, ob du das mental tust oder ob du das körperlich tust, du wirst es tun, weil du den Benefit gelernt hast. Weil du gelernt hast, was dir der Prozess bringt. Und umso mehr dir abgenommen wird, sei es von KI, sei es von Maschinen, sei es von irgendwelchen Medikamenten, umso mehr kannst du diese Fähigkeit in noch wichtigere Dinge stecken. Das heißt, das Wichtige ist erstmal, dahin zu kommen, dass du lernst, egal ob auf einer psychologischen Ebene oder auf einer körperlichen Ebene, dieses Arbeiten und kleine Erfolge feiern, bringt mir was. Und das ist es wert. Und wenn du dir sagst, ich setze mich an den Computer und ich spiele World of Warcraft und ich schaffe, keine Ahnung, ich spiele es nicht, ich schaffe dieses Level oder
Ja.
ich schaff diese Aufgabe, wenn du da draus dein Äußeres ziehen kannst. Wunderbar. Und du wirst das übersetzen. Wenn du dieses Spiel nicht mehr spielst, wirst du was anderes tun. Es geht darum, in diesen Mindset zu kommen, okay, es ist was Tolles, sich was zu erarbeiten. Es ist nicht was Elendes, sich was zu erarbeiten, sondern es ist großartig, diesen Prozess zu durchlaufen. Und fang damit an, was dir am leichtesten ist. Wenn dir die mentale Aufgabe mehr liegt und mehr Spaß macht, super. Und übersetze es in dein Leben. Du wirst es sowieso übersetzen in dein Leben. Und dann nimm es mit rüber. Und anderen fällt es auf einer physischen Ebene leichter und nehmen es dann eben in die Psyche mit.
Ja, das, was du gerade sagst, lässt sich, glaube ich, wunderbar auf diese Unsicherheit, die diese KI gerade mit sich bringt, übersetzen. Weil viele Leute Angst davor haben, dass es ihnen den Job wegnimmt. Mhm. Und was du gerade sagst, ist, such dir einfach was, was schwierig ist. Und such dir dann ein Themenfeld raus, wo du weißt, es kann nicht jeder umsetzen und das bringt eine gewisse Herausforderung mit sich. Und in dem Moment, wo es eine gewisse Herausforderung mit sich bringt, ist es egal, ob da jetzt KI mitwirkt oder nicht, weil es wird immer gewisse Herausforderungen geben. Und deine Aufgabe ist es, diese Herausforderungen zu bewältigen und damit dann sozusagen diesen Eustress einmal auszulösen.
Das Leben verändert sich sowieso die ganze Zeit. Kannst du tun, was du willst, mit KI oder ohne KI. Es wird sich dauernd verändern und das Schlimme ist, dass wir uns so wohl fühlen, wenn sich's nicht verändert. Und trotzdem eigentlich die ganze Zeit davon ausgehen müssen, dass die Situation, die du heute hast, hast du morgen nicht mehr. Spätestens in 10 Jahren hast du sie sicher nicht mehr. In 10 Jahren wird das Leben völlig anders aussehen, wird dein Job anders aussehen, wird das alles umgebaut sein. Und es ist immer dieses Mitgehen und dieses freudige Mitgehen. KI ist großartig. So viele Jobs, so viele dumme Jobs werden hinfällig sein. Und dafür werden wesentlich interessantere Jobs, wesentlich erfüllendere Jobs entstehen. Aber logisch, ich muss diesen Schritt mitgehen.
Ich wollte gerade sagen, da müssen die Leute aber auch Bock drauf haben, sich selber dann auch dorthin zu entwickeln. Und da kenne ich mich jetzt soziologisch zu wenig aus, um beurteilen zu können, sind denn alle in der Gesellschaft dazu gestrickt? Jeder bringt dafür das Potenzial auf jeden Fall mit, aber sind denn alle auch, also schafft man das dann wirklich auch alle mitzunehmen, damit niemand irgendwie liegen bleibt und dann haben wir Mayhem und dann läuft alles drunter und drüber.
Ja, letzten Endes, da sind wir dann wieder beim Yoga. Also, mhm. Da sind wir wieder genau bei diesem, kann ich mich drauf einlassen und bekomme ich es hin, den Frieden in mir zu finden? Dass ich all das außenrum als ein schönes Spiel von Maya, ein schönes Spiel der Illusion sehe, mit dem ich einfach mitgehe. Eine meiner großen Aufgaben ist wirklich, ich bin mittlerweile Mitte 40, ich merke, dass ich mental dieser alte Mensch werde, der über die Jugend schimpft. Und muss mich erinnern, dass das alle Generationen vor mir bis hin zu Sokrates, Platon und sonstigen schon immer über die Jugend gesagt hat. Und das, was der Fehler ist, ist nicht die Jugend, sondern das ist, dass der Geist träge wird und nicht mehr so schnell mit Veränderungen mitgehen will. Auch aus der Erfahrung, dass vieles, was kommt, auch ganz schnell wieder gehen wird. Manches aber nicht. Und die Fähigkeit beizubehalten, zu sagen, okay, ich möchte bereit sein, Teil der Zukunft zu sein. Ich möchte bereit sein zu sagen, okay, ich nehme das mit offenen Armen an. Weil bis jetzt war es fast immer gut, nein, es war immer gut, wir leben in der großartigsten Zeit, die es jemals gab. Es war immer gut, auch wenn zwischendurch immer wieder ein bisschen gerüttelt wird am Käfig. Aber ich nehme es mit dem Schmunzeln aus der Erfahrung, die ich bis jetzt gesammelt habe, aber ich lehne es nicht ab. Und in dem Moment, glaube ich, ist man auf einem guten Weg.
Ja. Ja, ich glaube, das bestätigt auch das, was du vorhin gesagt hast. Wir können nicht mehr zurück.
Nein, das geht nicht.
Wir werden uns weiterentwickeln müssen. Und ich sehe zwei, also gerade bei dem KI-Thema sehe ich einfach zwei Wege. Entweder wir werden irgendwann so weit kommen, dass wir das Ganze dann interplanetar spielen können, dieses ganze Game, weil die Entwicklung einfach so eine riesengroße Geschwindigkeit aufnimmt. Oder das ganze System wird kollabieren. Und mir wäre es lieber, wir werden interplanetar, als dass das Ganze kollabiert, bin ich ganz ehrlich.
Ja, letzten Endes gehen wir davon aus, dass wir in den nächsten 5 Jahren alle einen Assistenten in unserer Tasche haben werden, der alle Aufgaben, die mental gelöst werden müssen, so weit unterstützt, dass ich mich damit nicht mehr rumschlagen muss. Und jetzt kann ich entweder nichts mehr machen, die KI alles für mich machen lassen, oder ich kann mir sagen, hey, ich habe den kompetentesten Helfer, den man sich vorstellen kann und muss jetzt nur noch den kreativen Input bringen, dass aus diesem Wissen, das ich in meiner Tasche rumschleppe, mit meinem kreativen Input was ganz Tolles Neues entstehen kann. Und ich sehe das als riesengroße Chance. Ich freue mich unglaublich drauf.
Ja, und das auch, also Schön, wie sich da wie sich da gerade so alles miteinander verbindet, weil einfach da zu sitzen und nichts mehr zu machen, wird nicht die Lösung sein. Und da finde ich, also was ich da schön finde, ist, wenn wir das nicht einfach fördern oder dieses Nichtstun fördern. Es wird ja oftmals über Bürgergeld gesprochen oder über bedingungsloses Grundeinkommen. Darüber wird gesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann der richtige Anreiz ist, zu sagen, pass auf, die KI macht ja jetzt eh alles. Hier für euch ist gesorgt, solange ihr nach unserer Pfeife tanzt, so nach dem Motto. Sondern ich glaube, dass es viel wichtiger ist in diese Eigenverantwortung reinzugehen und diese Möglichkeiten zu haben, sich bestimmte Dinge zu erarbeiten. Das, was wir auch gerade gesprochen haben.
Ich weiß nicht, ob ich da so mitgehen will. Ich finde dieses bedingungslose Grundeinkommen eine gute Sache. Es werden sich ein paar Leute rausnehmen und werden sagen, okay, dann mache ich eben gar nichts mehr. Aber okay, so sollen sie tun. Und für die, die was verändern wollen, war der Anreiz noch nie das Geld, sondern immer ein Hinderungsgrund. Wenn du dir überlegst, wie unsere Gesellschaft funktioniert, es geht um Geld verdienen. Wenn das Thema Geld verdienen weg ist, wenn ich sage, ich habe alles, was ich brauche und ich kann mich jetzt wirklich meiner Passion hingeben und nicht mehr eingeschränkt, und da sehe ich jetzt auch gerade meinen Beruf, dass ich sagen kann, ich muss nicht mehr drüber nachdenken, wie verdiene ich über das, was ich tue, das meiste Geld, sondern mich nur noch fragen kann, wie kann ich über das, was ich tue, die meisten Menschen erreichen und eine positive Veränderung reinsetzen. Wenn die Möglichkeit gegeben ist, gebt das bedingungslose Grundeinkommen an alle und es sollen 80% ausnutzen, ist mir völlig egal, die anderen 20% werden so großartig geschaffen, dass was nur geht, wenn die finanzielle Sorge weg ist. Und ich jetzt als Selbstständiger mit Frau und Kind, ich kenne das Thema finanzielle Sorge. Wenn ich das abgenommen kriegen würde, ich bin mir sicher, ich würde einen besseren Job machen. Und das muss nicht jeder. Nochmal, wenn sich Leute dazu entscheiden zu sagen, hey, ich kann mich auf dem System ausruhen, weil wir die Maschinen geschaffen haben, die das ermöglichen, großartig. Das ist die Utopie der Menschheit, dass wir nicht mehr arbeiten müssen. Und dann wird es Menschen geben, die sagen, okay, was mache ich jetzt? Und diese Energie in eine positive Richtung zu lenken und nicht destruktiv werden zu lassen, das wird dann eine große Aufgabe sein. Weil wir sehen ja, was in unserer Zeit entsteht, wenn die Leute keine wirklichen Sorgen mehr haben, wo plötzlich künstliche Sorgen erzeugt werden.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der große Schlüssel ist am Ende des Tages, dass es wirklich bedingungslos ist. Also ich glaube, das ist das wichtige Wort bei der ganzen Geschichte. Mhm. Weil das, was ich gerade gesagt habe, ist die Befürchtung, dass irgendwann Bedingungen dran geknüpft werden und du eben nicht frei bist in dem, was du tust, und dass es dem Geldgeber egal ist, was du mit diesem Geld machst, und dass du es unter egal welchen Umständen bekommst. Das ist, glaube ich, die Befürchtung, die von meiner Seite da bei diesem bedingungslosen Grundeinkommen mitschwingt, dass es erstmal so bezeichnet wird und dann aber irgendwann nicht mehr so sein wird und du bestimmte Bedingungen erfüllen musst, um das dann zu tun. Aber auch das kann ja dann wieder ein Anreiz sein, raus aus diesen Bedingungen zu kommen, um wieder selbstständig zu werden und Dinge umzusetzen. Es wird spannend.
Das auf jeden Fall.
Ja, also ich glaube, am Ende des Tages wird es gesellschaftlich entschieden werden, welches System man dann da fahren wird, aber eins ist sicher, ist die KI und alles, was sie mit sich bringt, wird einen riesengroßen gesellschaftlichen Impact haben. Ich bin aber auch eher positiv gestimmt. Ich bin auch eher so gestimmt, dass ich sage, dass wir dadurch einen riesengroßen Mehrwert für uns rausziehen können, um uns zum einen schneller oder nicht schneller, qualitativ hochwertiger weiterentwickeln zu können als Gesellschaft, als Menschheit, und aber auch gleichzeitig dem Individuum Möglichkeiten zu geben, mit wenig viel erreichen zu können. Also ich merke es jetzt gerade, der Podcast ist eine One-Man-Show mehr oder weniger. Ich bearbeite das Ganze selber und so weiter und so fort. Und jetzt kommen immer mehr KI-Tools auf den Markt, die mir das Podcasten einfach so ein Stück weit erleichtern. Und ich brauche nicht mehr den Audio-Engineer und dann vielleicht brauche ich irgendwann auch nicht mehr den Video-Editor und so weiter und so fort, sondern ich habe dann da meine kleinen Helferlein. Ich gebe selber Schulungen für ChatGPT, damit die Leute wissen, wie man es anwendet etc. Und was ich da von Anfang an sage, ist, dass die KI dich nicht ersetzen wird, sondern Leute, die die KI nutzen können. Das ist so ein Zitat von Steven Pinker, der ist Psychologe gewesen und Sozialwissenschaftler. Und dieses Zitat macht für mich zu 100% Sinn, weil du musst wissen, wie du damit umgehst, damit du es für dich, ich für mich selber nutzen kann. Und du sicherlich auch in deiner täglichen Arbeit. Wenn man unkreativ ist, sich Asanas oder einen Plan erstellen lassen, das ist noch das Billigste, was man machen kann. Aber sicherlich dann auch, wenn es mehr sophisticated wird, wie ich bestimmte Nahrungsergänzungsmittel vielleicht portionieren möchte oder wie ich dann, du hast auch die Durchbrüche im Krebs genannt, wie ich Krebs vielleicht dann auch schneller analysieren kann, Blutbilder analysieren kann, um mir dann die entsprechenden Schlüsse daraus ziehen zu lassen. Also es ist schon echt faszinierend. Und da gab es sogar mal das Beispiel, dass jemand ein Blutbild von seinem Hund genommen hat, wo ihm der Arzt nicht weiterhelfen konnte, hat das in die KI reingeschmissen und die KI hat ihm dann das Blutbild interpretiert und er konnte seinen Hund dann damit retten. Also es ist schon absolut faszinierend, was damit dann alles möglich sein wird. Darum bin ich so positiv gestimmt. Und da, glaube ich, kommt ins Spiel, man muss sich mit diesen Themen auseinandersetzen und tiefgehend auseinandersetzen, damit man das dann auch vernünftig beurteilen kann. Und das ist aber, glaube ich, auch was fehlt in dieser Zeit, die so schnelllebig ist, dass man sich einfach nicht mehr die Zeit nehmen kann, sich mit so vielen Themen zu beschäftigen. Wir haben Klima, wir haben soziale Unruhen, wir haben, keine Ahnung, Wahlen in den USA, Wahlen in China, wo ich mir denke, so echt jetzt müssen wir die Wahlen in den USA und China rauf und runter bei uns spielen? Oder haben wir vielleicht Dinge, mit denen wir uns selber bei uns beschäftigen müssen? Und auch da ist jeder wieder in seiner eigenen Verantwortung. Ne? Gestern habe ich Instagram vom Handy wieder gelöscht, weil ich mir gedacht habe, so, dieser Zeitfresser, weg damit, damit ich wieder rein in den Fokus gehen kann und mich auf die Dinge konzentrieren kann, die dann letztlich diesen Eustress ausstoßen. Jetzt weiß ich, woher die Motivation kam, es zu löschen.
Ja, es ist unglaublich einfach geworden, sich abzulenken. Und Prokrastination ist ein wirklich schwieriges Thema geworden. Und gerade bei Aufgaben, die einem unangenehm sind und alle Aufgaben, die es wirklich wert sind, sind einem erstmal unangenehm. Und wir verbringen viel mehr Zeit damit, diesem Problem aus dem Weg zu gehen, als es dauern würde, das Problem zu lösen. Und das ist eine riesengroße Aufgabe, sich immer wieder am Haarschopf zu packen und zu sagen, okay, und jetzt tue ich was und komme dann auch in diesen Flow, wo das Spaß macht. Es ist eigentlich mit allem das Gleiche, ob es Sport ist oder ob es psychologische Arbeit ist oder was auch immer. Es ist das Anfangen. In dem Moment, wo ich anfange, mit was auch immer, ob ich Videos mache, ob ich mich auf einen Workshop vorbereite, in dem Moment, wo ich anfange, bin ich schon im Flow. Aber die Grundvoraussetzung zu schaffen, anzufangen. Und da gibt es ja so viele Dinge, die dann plötzlich wichtig sind. Dann muss ich erstmal aufräumen, dann muss ich erstmal putzen. Und was es nicht alles gibt, was man dann nicht vorher alles machen könnte. Aber letzten Endes in dem Moment, es geht nur ums Beginnen. Es geht nicht darum, sich 7 Stunden hinzusetzen, um was zu machen. Es geht um diese erste Minute zu schaffen. Jetzt habe ich angefangen. Und der Rest ergibt sich von selber. Das ist ja ganz, ganz häufig der Fall. Und eine der tollen Einsichten, die auch übers Yoga kam, wenn ich immer erzähle, was man im Yoga alles machen kann für die Psyche, für den Körper, für Gesundheit, dann kommt ganz oft, ja, machst du noch was anderes? Weil wenn ich all das machen wollte und das jeden Tag machen wollte, dann würde ich 5 Stunden jeden Tag brauchen, um das hinzubekommen. Das Großartige ist, das alles, was du mal verstanden hast, musst du nicht mehr tun. Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen.
Ich wollte gerade sagen, was heißt verstehen, ne?
Es gibt Reinigungsübungen im Yoga. Kapalabhati kennt man vielleicht, Stoßatmung. Es gibt Nauli, das ist eine tiefere Arbeit mit der Bauchmuskulatur. Diese Übungen sind zum Anfang unangenehm. Und irgendwann sind sie nicht mehr unangenehm und irgendwann spüre ich sie kaum noch. Irgendwann ist der Körper in diesem Bereich frei. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich es nicht mehr täglich tun muss. Ich gucke vielleicht einmal die Woche in diese Praxis und gucke, ob es da was gibt, was ich lösen muss. Und dafür ist es wichtig, dass ich mal 1, 2 oder mehr Jahre das jeden Tag gemacht habe, bis sich das gelöst hat. Wenn sich es aber gelöst hat, ist es keine tägliche Praxis mehr. Und genauso ist es mit der Asana-Praxis auf der Matte, wo man heute auch sehr sicher weiß, dass eine tägliche Praxis auf der Matte sowieso eine dumme Idee ist.
Wieso?
Für die Psyche gut, für den Körper nicht gut. Der Körper braucht seine Ruhephasen.
Okay.
Und wenn ich meine Praxis als eine sehr ruhige, sehr pflegende Praxis sehe, wo ich mich eigentlich nur durchbewege, macht das jeden Tag toll. Aber wenn ich meine Praxis als eine fordernde Praxis sehe, wo ich was vorwärts bringen will, danach braucht der Körper seine Ruhephase.
Interesting. Mhm.
Und so ist es bei jedem Aspekt der Yoga-Praxis. Ob das Meditation ist, es gibt was, was du in der Meditation verstehen musst. Es gibt was, wo du lernst, einen gewissen Zustand in deinem Kopf herzustellen. Das gelingt dir immer schneller, immer besser, immer häufiger. Und irgendwann musst du dich dafür nicht mehr unbedingt hinzusetzen. Was nicht heißt, dass es nicht Sinn macht, sich immer wieder mal hinzusetzen, um diesen Kontakt wieder genau zu spüren. Aber letzten Endes gelingt es immer mehr im Alltag und es fällt leichter. Und so wie egal, welche Profession du hast, wenn du jetzt hier Mikros aufstellst und Kamera aufstellst, das geht immer schneller, weil du immer weißt, welche Knöpfe du drücken musst und wie du es hinstellen musst. So geht es mit der Yoga-Praxis auch immer schneller. Und viele Dinge musst du nicht immer üben, um dorthin zu kommen. Ich nehme gerne das Beispiel vom Tanzen. Stell dir vor, du hast noch nie in deinem Leben getanzt und es sagt zu dir jemand, stell dich jetzt vor diese 100 Menschen und tanz völlig frei. Wahrscheinlich hast du keinen Spaß und höchstwahrscheinlich sieht es furchtbar aus. Gegenbeispiel, stell dir vor, du gehst in eine Tanzschule und lernst Grundschritte und das ist furchtbar, diese Grundschritte zu lernen, die musste ich auch mal lernen. Und du lernst diese Grundschritte und irgendwann sind diese Grundschritte im Unterbewusstsein und du lernst Spezialbewegungen, du lernst Sonderbewegungen, du lernst Spielarten, die du in diesem Tanz ausführen kannst. Und das ist alles immer noch sehr technisch. Du hast das alles extrem technisch gelernt. Und nach 20 Jahren sagt dein Tanzlehrer so, und jetzt stell dich vor die 100 Leute, vergiss alles, was du jemals gelernt hast und beweg dich völlig frei. Ich bin mir sicher, es sieht völlig anders aus. Weil dein Körper unterbewusst all das gelernt hat, alles zusammensetzen kann. Und jetzt sind die Regeln Blödsinn. Lass die Regeln los. Und ähnlich ist es in all den Techniken, die du im Yoga hast, ob du die Hand an die Nase nimmst und von links nach rechts atmest, ob du auf der Matte deinen Sonnengruß abarbeitest. Das sind Grundschritte. Und wenn die Grundschritte verstanden sind, wenn ich eine Anbindung an mein Schulterblatt habe, wenn ich eine Anbindung an meine tiefe Bauchmuskulatur und meine Hüfte habe, dann muss ich nicht mehr die Grundasanas machen. Ich überprüfe immer wieder, im Wochentakt, im Monatstakt, funktioniert das noch? Komme ich da noch hin? Spüre ich mich da noch? Ist das noch frei? Aber es ist keine tägliche Praxis mehr. Mhm. Und der Zeitaufwand ist immer das Ding, mit dem ich mich beschäftige, wo ich noch keinen Zugang habe. So lange, bis ich keinen Fortschritt mehr mache. Beispiel, mir machen Dehnübungen Spaß, wo ich die Rückseite meiner Beine verlängere. Ich arbeite mich in das Thema ein, nur dieses Thema. Meine tägliche Praxis ist eine halbe Stunde. Diese halbe Stunde nutze ich dafür, meine Beinrückseite zu verlängern. Bis mir die Beinrückseite wehtut und ich sowieso Pause machen muss. Oder ich über viele Wochen keinen Fortschritt mehr spüre und dann nicht mehr weiterkomme. Dann suche ich mir was anderes, was mich interessiert. Zum Beispiel, wie ich meine Atmung kontrollieren kann und vielleicht, wie ich 3 Minuten die Luft anhalten kann. Dann tue ich das bis zu dem Zeitpunkt, wo ich keinen wirklichen Fortschritt mehr spüre und suche mir ein neues Thema. Und wenn ich irgendwann zurückkomme zu meiner Beinrückseite oder zu meiner Atmung, werde ich feststellen, hoppla, ich habe einen riesen Fortschritt gemacht über all die anderen Dinge, die ich gelernt habe in der Zwischenzeit. Aber ich mache nicht alles gleichzeitig. Ich nehme mir eine Aufgabe raus und gucke da, wie weit kann ich die ausreizen, solange sie mich motiviert. Wenn sie mich nicht mehr motiviert, ich habe einen riesen Kasten, aus dem ich auswählen kann. Und das ist das Schöne an der Yoga-Praxis. Umso länger du das tust, umso mehr Dinge fallen dir so leicht, dass es eigentlich gar kein Aufwand mehr ist. Umso mehr Dinge musst du auch nicht mehr auf einer täglichen Basis tun. Und letzten Endes ist es im Leben ja nichts anderes. Umso älter du wirst, umso mehr du die Abläufe deines Lebens kennst, umso routinierter gehst du damit um, umso mehr Raum hast du wieder für andere Dinge. Wir leben nur in einer Zeit, die so schnell geworden ist, dass so schnell so viele neue Dinge dazukommen, dass ich sehr sortiert in meinem Kopf sein muss und immer mich wieder daran erinnern muss, nicht fünf Dinge gleichzeitig, eine Sache durcharbeiten bis zu dem Punkt, wo ich jetzt nicht weiterkomme und dann die nächste Sache. Und damit kommen wir wieder zum Grundthema dieses Gesprächs zurück. Damit wird das Leben das Stück gesünder, glücklicher und zufriedener. Mhm.
Ist nachvollziehbar, das zu unterteilen in einzelne Bereiche und sie dann irgendwann insofern zusammenzusetzen, dass du sagst, jetzt ziehe ich mir das Bein nochmal raus oder meine Beinrückseiten nochmal raus oder die Atmung, die du genannt hast. Behältst du das alles über einen Plan im Kopf oder hast du dir das aufgeschrieben in einem Notizbuch oder so?
Also wir wissen heute, dass es völlig egal ist, ob du Yoga machst, ob du Tai Chi machst, ob du sonst was machst. Es geht darum, dass du dich mit dir beschäftigst. Und letzten Endes, also diesen Zeitraum zu finden, wo du dich mit dir beschäftigst. Ich habe jetzt eine halbe Stunde in den Raum geworfen. Wenn du dich mit dir beschäftigst, in dem Moment tust du was für deine Gesundheit, in dem Moment tust du was für dein Gesamtsystem. Und es ist mir gar nicht so wichtig, dass das Yoga sein muss. Und nee, ich habe kein Notizbuch. Ich mache das, was mich beschäftigt. Und häufig sind das viele Jahre, dass ich mich mit einem Thema beschäftige. Und so habe ich angefangen, Yoga zu üben. Und es ging mir um Flexibilität. Das ist irgendwann langweilig geworden. Das hat gar nicht so lange gedauert. Das waren 2,5, 3 Jahre. Und dann bin ich ins Atmen gekommen. Und Atmen fand ich unglaublich spannend. Hat ungefähr 5 Jahre gehalten. Nee, 4, weil nach 4 Jahren habe ich schon gemerkt, dass ich nur mit Atmen den Körper so am Vernachlässigen bin, dass das nicht weiterführt. Und ich
du hast wirklich 4 Jahre lang nur Atemübungen gemacht?
Mich haben die Übungen, die Asanas so gelangweilt, weil ich gemerkt habe, wie viel mehr ich von diesem Sitzen und Atmen haben kann. Und wow. Deswegen allein aus Value-Geschichte habe ich gesagt, das bringt mich nicht ansatzweise so weit, mich zu verbiegen mit meinem Körper, wie es mir bringt, wenn ich mich mit meiner Psyche über die Energiearbeit beschäftige. Habe dann aber gemerkt, das eine funktioniert nicht ohne das andere und habe die Asana-Praxis ein bisschen widerwillig erstmal wieder mit reinlaufen lassen, bis ich nach diesen 5 Jahren gemerkt habe, okay, ich glaube, ich habe verstanden, was ich mit dieser Atemübung tue. Es tut sich hier nicht mehr viel. Und dann hatte ich wieder Lust, mich richtig zu bewegen, mehr als Asanas. Wieder Sport zu machen, wieder verschiedene Dinge zu machen, wieder zu spielen mit dem Körper. Und da kam dann wieder raus, okay, wenn ich jetzt eine Praxis im Yoga finde, die meinem Körper so fit hält, dass ich jederzeit sagen kann, jetzt gehe ich Kitesurfen, jetzt gehe ich Beachvolleyball spielen, jetzt gehe ich klettern, jetzt gehe ich squashen und mein Körper macht das einfach mit, dann habe ich eine unglaublich schöne Grundvoraussetzung, um zu sagen, da gehe ich hin. Und dann war ich so tief in der Körperpraxis, die sehr komplex war, als mein Chef Patrick Broom, gesagt hat, er muss vom Arzt ins Fitnessstudio gehen, um Krafttraining zu machen in gewissen Bereichen, dass der Körper einfach noch hält. Was mittlerweile auch eigentlich ganz großer Konsens ist, ab 40 Jahren solltest du Krafttraining machen, dass die Muskulatur nicht langsam abbaut von deinem Körper. Und ich bin mit ihm ins Fitnessstudio gegangen, was ich immer total belächelt habe und was ich total peinlich fand, dass irgendjemand mitkriegt, dass ich ins Fitnessstudio gehe. Und ich habe gesehen, wie viele Winkel ich dort erreiche und wie viel ich davon wieder rausholen kann und wie viel ich da machen kann, was mich in all den anderen Bereichen meiner Praxis wieder unglaublich weiterbringt. Ich habe plötzlich die Atmung wieder gefordert, wie ich sie überhaupt nie mehr fordern konnte und konnte mich wieder neu mit dem Thema Atmung beschäftigen. Mache ich jetzt seit 2 Jahren. Ich weiß nicht, wann mir das wieder langweilig wird. Aber letzten Endes ist es ein Prozess, wo ich immer das mitnehmen kann, was ich vorher gemacht habe und nutzen kann in dem, was ich als nächstes vorhabe. Und das ist ein unglaublich schöner Prozess. Und ich finde, mehr als eine halbe Stunde ist für die meisten Menschen utopisch. Und deswegen, wenn du es hinkriegst, eine halbe Stunde für dich, deinen Geist und oder deinen Körper zu verwenden, dann ist das eine unglaublich tolle Geschichte, die dich auf Dauer, auf Zeit und Druck weiterbringt.
Ja.
Ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Mach lieber weniger und dafür konstanter, als dass du dir sagst, ich mache die nächsten 4 Wochen irgendwas crash-intensiv und sonst was und dann lasse ich es wieder bleiben, was sehr häufig leider der Fall ist.
Diese Routine ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, finde ich. Das ist was, das habe ich erst in den letzten 2 Jahren, so ungefähr seit ich den Podcast mache, gelernt, wie unfassbar wichtig Routine ist. Und mit Kind jetzt noch mehr, also auch bei mir als Kind, damit noch mehr, damit du morgens vielleicht schon so eine erste Session hinter dich bringst oder dass du dir abends dann, also Dinali und ich, meine Freundin und ich, wir haben uns jetzt abends regelmäßig 1-2 Mal die Woche vorgenommen, wir machen Kettlebell-Training. Wir haben uns Kettlebell gekauft, halbe Stunde, und wir haben uns nicht mal selber die Übungen überlegt, wobei das natürlich auch möglich ist, aber wir haben uns die Übungen nicht mal selber überlegt, weil wir dann einfach nur YouTube-Video angeschaltet haben und es ist alles da. Es ist echt mega, es ist alles da. YouTube-Video, Kettlebell, 30 Minuten Workout angeschmissen, let's go. Und das, muss ich sagen, ist echt Wahnsinn. Und das ist das, was du auch beschreibst. Du merkst dann irgendwann eine Veränderung, auch von der Leistungsfähigkeit her. Da habe ich mit Martin Pfeiffer habe ich darüber gesprochen, der macht ganz spezialisiertes Training mit, ich glaube, der hat über 100 Sportarten jetzt inzwischen als Coach durch, und er sagt, du erhöhst halt die Leistungsfähigkeit einfach nur, indem du es machst. Du musst deinen Körper fordern und in Anspruch nehmen. Ernährung ist dann sozusagen das Benzin, das du in deinen Motor reinschüttest, und die Leistungsfähigkeit, also die Größe des Motors, veränderst du damit, wie viel du leistest, also wie viel du dich körperlich betätigst. Und was mir das auch gezeigt hat jetzt mit Kind, du hast viel mehr Energie für das Kind, wenn du das machst. Und allein das ist ja Wahnsinn. Mhm. Also es ist mega, das dann so in seinen Alltag zu integrieren. Aber dafür musste ich erst mal 30 werden. Um das wirklich sauber und strukturiert in den Alltag zu überführen. Das ist nicht ganz einfach, glaube ich. Ist vielleicht auch so ein Ding meiner Generation dann vielleicht schon fast, dass es nicht einfach ist, da strukturiert Routine in seinen Alltag zu bringen. Mit Homeoffice und Flexwork und jeder kann machen, was er will, wann er will und so weiter. Weißt du, ich meine?
Ja, interessanterweise, glaube ich, gehe ich da aber wieder zurück zum Thema Ayurveda. Mhm. Und zu Kapha, Pitta, Vata. Es gibt Menschen, für die ist Routine wichtiger. Es gibt Menschen, für die ist Routine nicht so wichtig. Also auch da würde ich gar nicht sagen, es ist so immens wichtig. Man hat früher immer gesagt, bau dir das ganz fest in deinen Tag und pflanzt es da ein. Und das stimmt bestimmt für ganz, ganz viele Menschen. Aber je nachdem, wie du geprägt bist, ist es nicht unbedingt notwendig, weil viele so eine Eigenmotivation haben und auch gerade in der Yoga-Szene so eine Eigenmotivation haben, dass man sie eigentlich ausbremsen muss. Mir fällt da dieser neuartige Begriff Fear of Missing Out ein. Mhm. Und das sehe ich in deiner Generation oder sogar noch ein bisschen jünger sehr, sehr häufig, dass diese FOMO so unglaublich vorhanden ist und dass eigentlich immer zu viel gemacht wird. Yoga-Szene. Es fangen Leute an, Yoga zu machen, die finden es ganz toll und dann machen sie alle 14 Tage irgendeine Fortbildung über die nächsten 10 Jahre.
Das alle 14 Tage über die nächsten 10 Jahre?
Ja, also gefühlt 2 Fortbildungen im Monat und das durchgezogen. Und nichts hat die Zeit, sich setzen zu lassen. Nichts hat die Zeit, wirklich in die Tiefe zu wachsen. Deswegen, das ist Streit um Worte, wie so oft. Ich glaube, Routine ist was Tolles und Routine kann was Furchtbares sein. Das ist immer die Frage, wie definiere ich meine Routine? Mhm. Und ich finde das Loslassen fast wichtiger. Also dieses Atmen können und setzen lassen von dem, was man gerade eben erfahren hat. Die Pause zwischendrin. Yoga ist die Pause zwischen 2 Gedanken. Deswegen sich zu viel vornehmen, deswegen habe ich auch mit dieser halben Stunde angefangen. Zu viel vornehmen ist nicht unbedingt eine gute Geschichte, sondern such dir was aus, was dir Spaß macht. Such dir was aus, was dir hilft, mit dir selbst zufriedener zu sein, was deinen Selbstwert erhöht und was dein Gefühl für dich selber, deine Selbsteinschätzung, dorthin bringt, dass du sagst, ich kann in den Spiegel gucken und ich finde mich toll. Und wenn dir das gelingt, dann kommt ein Gefühl von Zufriedenheit, was alles andere schlägt. wo du einfach sagen kannst, okay, ich bin hier genau da richtig, wo ich bin. Und wie viele Leute fühlen heute, dass sie nicht da wären, wo sie gerne hinwollen. Und das ist eine Krankheit unserer Gesellschaft, auch über Instagram, auch über all die Bilder, die einem vorgelebt werden, wo man denn überall hin könnte. Und das hinzubekommen, dass du dir sagst, hey, das, wo ich bin, ist großartig. Und genau da fühle ich mich wohl, ist eine große Aufgabe.
Und es erfordert, glaube ich, auch Zeit. Also sich die Ruhe zu geben, genau darüber nachzudenken. Also es ist zumindest was ich bei mir gerade feststelle. Ich bräuchte eigentlich nochmal so im Schnitt wahrscheinlich am Tag so eine Stunde, um einfach mal nichts zu machen, nicht am Handy zu scrollen und hier ein Kurzvideo nach dem nächsten, nicht schon Gedanken machen, wie ich den Podcast oder den nächsten Podcast gestalten möchte, nicht Gedanken machen, was in der Arbeit noch alles ansteht, nicht Gedanken machen, was wir jetzt dann noch abends essen und was wir mit dem Kind machen und der nächste Urlaub, der ansteht und so weiter und so fort, sondern einfach mal nur sich in seiner eigenen Lebenssituation gerade reflektieren. Mhm. Und dafür braucht es, finde ich, die Möglichkeit, nichts zu tun. Und das ist jetzt die große Frage. Erstens oder zwei große Fragen: Warum schaffen wir es nicht, nichts zu tun? Und wie schafft man es, nichts zu tun?
Gar nicht. Es ist sowohl für dein Gehirn als auch für deinen Körper völlig unmöglich, nichts zu tun. Und ich habe ein unglaublich schönes Bild damals von Swami Durgananda gekriegt, meiner Guru, wenn du so willst. Und die hat mir das Bild vom Drachen, also dem Flugdrachen, dem Lenkdrachen gegeben und hat gesagt, wenn du so einen Drachen hast, ein Drache kann fliegen. Aber er braucht eine Schnur zum Fliegen. Schneid die Schnur durch und er stürzt ab. Und ähnlich ist Meditation, ähnlich ist dieses Nichtstun, Nichtsdenken. Es ist für den Geist unmöglich. Er kann sich irgendwo hinsetzen, aber der wilde Vogel braucht einen Ast, auf den er sich setzt. Der Drache braucht eine Schnur, an der er sich festhalten kann. Und deswegen Meditation auf nichts funktioniert nicht. Es funktioniert Meditation auf eine Sache, auf ein Mantra, auf die Atmung, auf ein Bild, auf was auch immer. Die Kunst ist es nicht, nichts zu tun. Die Kunst ist es nur, eine Sache zu tun. Mhm. Und in der Reihenform ist diese eine Sache, sich in einem aufzulösen, in einem Bild aufzulösen, in einem Geräusch aufzulösen. Bis du dieses Geräusch bist, bis du dieses Bild bist. Im Alltag ist es, wenn ich Motorrad fahre und schnell auf der Landstraße Motorrad fahre und kein anderer Gedanke mehr da ist, als die Beobachtung meiner Sinne und das Gefühl für die Maschine unter mir und zu sagen, okay, ich bin jetzt hier in diesem Flow-Zustand. Ich bin mir sicher, wenn es zu Buddhas Zeiten schon ein Motorrad gegeben hätte, wer Motorrad gefahren. Und jeder kennt diesen Flow-Zustand, weil jeder hat ein Hobby, das er wirklich gerne macht. Und wenn du in diesem Zustand bist, wo du nichts anderes tust als deine Passion, ein Schreiner, Schreinern, ein Musiker, musizieren, in dem Moment bist du so nahe am Nichtstun, wie du ansonsten nie sein wirst. Weil das große Problem ist es nicht, dass wir dauernd was tun, das große Problem ist, dass wir dauernd 50 Sachen am Tun sind. Und wenn du das rausbekommst, wenn du dir sagst, nein, ich reduziere das, was mein Gehirn und was mein Körper tut, auf das Minimum, dann wirst du auch effektiver. Weil egal, was du tust, wenn du es mit deiner vollen Aufmerksamkeit tun würdest, würde viel schneller gehen. Wenn alle, die Auto fahren, wirklich Auto fahren würden, würde der Verkehr durch München doppelt so schnell laufen. Aber nee, die sind am Telefonieren, die sind am sich hübsch machen, die sind am Nachrichten checken. Weiß Gott, was man alles im Auto tun kann nebenbei und dadurch läuft alles langsamer. Und so ist es mit jeder Tätigkeit, die in deinem Kopf stattfindet. Würdest du nur die eine Sache tun, hättest du es extrem schnell erledigt, könntest einen Haken dahinter machen, könntest dich der nächsten Sache widmen. Und das ist was du im Yoga lernst, über die Praxis, über die Atmung zur Praxis und über das Umschalten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mich wiederhole, deswegen unterbreche mich, wenn ich mich wiederhole vom letzten Mal. Das Schlimme ist, dass jede Emotion ihr Atemmuster hat und das über Jahrtausende, über Jahrhunderttausende gepasst hat. Das heißt, jede Emotion, die hochgekommen ist, hat deine Atmung verändert, hat deine Hormonausschüttung verändert, hat die Vorgänge in deinem Körper verändert. Und wir leben in einer Zeit, in der das nicht mehr passt. Wir bringen unsere Atmung dauernd in einen gestressten Zustand, wir bringen unsere Atmung dauernd in einen Zustand, als wären wir in Lebensgefahr. Und deswegen fühlen sich auch unsere Gedanken so, als wären wir dauernd in Lebensgefahr, und deswegen empfinden wir unsere Zeit als unglaublich bedrohlich, obwohl sie wahrscheinlich nie weniger bedrohlich war, als sie jetzt gerade ist. Und das zu ändern bedeutet, dass du dir über die Zusammenhänge bewusst werden musst. Die Zusammenhänge fangen an mit dem Geist, hören aber nicht auf bei dem Geist, weil es sind ganz mechanische Prozesse, die passieren in deinem Körper. Das heißt, du kannst nicht nur mit deinem Geist dein Stressproblem lösen, sondern du musst die körperlichen Aspekte mit reinnehmen, ansonsten wirst du dir dauernd ein Bein stellen. Wenn du intellektuell verstanden hast, was dein Problem ist, hat es dein Körper noch lange nicht verstanden. Und deine Emotionen dadurch nicht und alles, was dahinter liegt. Und das ist ja das Schlimme. Wir treffen 80% unserer Entscheidungen, wenn es reicht, wahrscheinlich sind es 99%, treffen wir emotional. Also alles, was du dir zulegst, alles, was du dir kaufst, alles, was du arbeitest und alles, womit du deinen Tag verbringst, hat einen emotionalen Hintergrund. Und du benutzt deinen Intellekt, um diesen emotionalen Hintergrund zu füttern. Und wir sind keine intellektuellen Wesen. Ansonsten würden wir ganz anders handeln. Wir würden anders trinken, wir würden anders essen, wir würden anders mit unserem Leben umgehen. Nein, wir sind emotional denkende Wesen. Und das hat Auswirkungen auf das, was wir arbeiten. Das hat Auswirkungen auf das, wie wir unser Leben gestalten. Und diese Emotionen muss ich anerkennen, auch wenn sie nicht logisch sind. Ich habe ein unglaublich schönes Beispiel gelesen, wie England mehrere Milliarden dafür investiert hat, dass die Zugstrecke zwischen London und Paris eine Stunde kürzer ist. Und dann hat einer einen Vorschlag gemacht, macht's doch anders, investiert ein paar Millionen und macht WLAN in den Zug. Und mit WLAN würde die Fahrt so angenehm werden, weil jeder seine Filmchen gucken könnte oder sonst was, dass keiner mehr in den Flieger steigt, weil im Flieger kann ich nichts gucken und habe kein Internet. Und es wäre wahrscheinlich die bessere Lösung gewesen, die auch wesentlich günstiger wäre, weil man hat an die logische Distanz gedacht und wenn man eine Stunde weniger unterwegs ist, ist es angenehmer. Nee, es ist dann angenehmer, wenn ich mich wohler fühle in diesem Zeitraum, in dem ich gerade unterwegs bin. Und ähnlich ist es bei allen Dingen, die wir tun. Wir gucken sie zu logisch an und nehmen nicht mit rein, dass der emotionale Part so unglaublich wichtig ist. Und deswegen, wenn wir uns mit diesen Themen beschäftigen und wenn wir jetzt hier am Reden sind und jemand am Zuhören ist, dann versucht man immer mit dem Intellekt etwas zu lösen, was über den Intellekt gar nicht zu lösen ist. Nicht, wenn du dir nicht bewusst wirst, dass die Emotionen, die im Hintergrund stehen, eigentlich viel stärker sind. Das heißt, ich muss lernen, okay, wie atme ich gerade? Was passiert mit mir auf einer emotionalen Ebene, wenn ein Trigger in mir ausgelöst wird? Wie kriege ich das hin, dass da vielleicht eine Änderung stattfindet? Und damit muss ich mir meines Atemmusters bewusst sein und das kann ich üben. In einer Yoga-Praxis, indem ich die Atmung und die Bewegung zusammenbringe. Dabei lerne, was für Emotionen hochkommen und wie ich mit denen umgehe. Und nochmal, das muss nicht Yoga sein, das können andere Disziplinen auch ganz gut. Mein Weg ist eben der yogische Weg gewesen. Und das ist das, was es für mich so spannend macht und das, was so frustrierend ist, wenn man sich überlegt, was wir gesellschaftlich alles geschafft haben und trotzdem mehr Depressionen und mehr Angst in unserer Gesellschaft haben, als es jemals der Fall war. Und wir müssten es nicht. Wir müssten uns nur ein bisschen Zeit nehmen, die Zusammenhänge zu verstehen.
Müssten wir. Ja. Kriegen die Inder das Ganze besser hin? Weil, also die Frage kommt daher, wenn du in einer indischen Stadt unterwegs bist und du warst ja jetzt schon echt häufig, dann merkt man, dass Indien einfach ein sehr turbulent ist, in dem Verkehrstrubel, in dem, wie viele Menschen da auch auf einer Fläche leben, etc. Mhm. Und gleichzeitig ist Indien aber auch der Ursprung oder das Ursprungsland von Yoga und vielen Weisheiten, die da gelehrt wurden und werden. Hat Indien oder haben die Inder es besser geschafft, über Yoga das Ganze in ihren Alltag zu integrieren und eine gewisse Grundruhe mitzubringen und mit diesem Gewurl, nenne ich es einfach mal, klarzukommen? Oder ist es gar nicht so?
Also wenn man von Indien und Yoga spricht, dann ist es ungefähr so, wie wenn man von China und Kung Fu spricht. Mhm. Nicht jeder Chinese, der rumläuft, kann Kung Fu und genauso kann nicht jeder Inder, der rumläuft, Yoga. Sie wissen aber alle, was es ist. Und natürlich hat die Kultur Yoga beeinflusst, weil es daherkommt. Indien hat es gerade extrem schwer, weil die stehen in einem riesen Umbruch, wo man noch nicht weiß, wo das Ganze hingehen soll. Die Inder haben über die Kultur, über die Religion und bestimmt auch über Yoga und Ayurveda ein Leben entwickelt, wo sie sehr im Moment sind und diesen Moment sehr genießen können. Was auch daher kommt, wir hatten es heute schon davon, dass wenn du im Moment kämpfen musst, dass alles weitergeht, dass wenn du jeden Tag diesen Struggle spüren kannst, okay, ich muss das hinbekommen für meine Familie, für meine Kinder, dann bist du ein Problemlöser, der sehr kurzfristig denkt. Und das ist so tief verwurzelt in der indischen Kultur, dass jetzt, wo der Wohlstand wächst, es schwer ist, ins langfristige Denken zu gehen. Das ist eine sehr große Gaunermentalität drin, eine sehr sympathische Gaunermentalität, aber mitnehmen, was man mitnehmen kann. Jetzt, weil jetzt will ich leben. Was auf der anderen Seite dann schwer ist, das ist dieser große Spagat, leben, als würde es, wäre es der letzte Tag und planen, als würde man ewig leben. Und der Inder ist leben, als wäre es der letzte Tag. Und mein Bruder hat erzählt, dass er so einen Fonds, so ein ETF sich besorgt hat für Indien und ich musste so lachen. Weil ich glaube, die Chinesen sind da viel disziplinierter, was schaffe ich für die Zukunft. Während der Inder sagt, jetzt hier im Moment, das so gut wie möglich umsetzen. Und das ist die große Kunst der Inder. Dieses Jetzt hier im Moment sein. Und das ist das, was wir von ihnen sehr gut lernen können. Das, was kommt morgen und was kommt übermorgen und wie plane ich auf 10 Jahre im Voraus, ist nicht indische Kultur, wie ich sie erlebt habe. Ich spreche hier gerade über eine Kultur, die nicht meine ist und maße mir an da irgendwas. Aber so habe ich es erlebt. Menschen, die unglaublich toll im Moment stehen, die Unglaubliches leisten können in der Situation, in der sie gerade stecken. Aber nicht unbedingt das Land, das große Erfolge in der Vorausplanung hat.
Ja.
Aber das System, so chaotisch wie es wirkt, funktioniert seit Ewigkeiten unglaublich gut im Hinblick auf eine Gesellschaft, die vielleicht nicht die wohlhabendste ist, aber die zumindest sehr, sehr glücklich damit wirkt.
Ja. Also ich hatte auch das Gefühl, als wir drüben waren, dass es wie so eine eigene Struktur gibt. Also ich habe diesen Verkehr noch vor Augen und ich habe genau gesehen, wie so Zahnräder, die magisch ineinander greifen, dieser Verkehr irgendwie fluchtet und funktioniert und jeder kommt irgendwie an Ort und Ziel. Ich meine, du stehst in München, du hast es gerade gesagt, ja genauso im Stau. Mhm. Da geht es natürlich noch ein bisschen enger zu, aber trotzdem kommt jeder irgendwie ans Ziel. Und du sagst auch einen wichtigen Punkt, es gibt nicht den Inder, es gibt nicht den Chinesen, weil es gibt zwar eine gewisse Kultur, aber jeder Mensch ist trotzdem super unterschiedlich. Ich habe letztens ein Gespräch mit einem Professor aufgenommen zum Thema Nordkorea und er meinte auch, wenn du die Frage stellst, wie ist der Nordkoreaner, stell gleichzeitig im gleichen Atemzug die Frage, wie ist ein Deutscher? Und das ist die Kultur, in der wir leben und wir wissen, wie unterschiedlich wir alle sind. Und sagt er, genauso ist es da auch. Und genauso ist es natürlich beim Inder auch. Aber es gibt natürlich, wie du sagst, kulturelle Unterschiede. Und was ich mir gut vorstellen kann, wenn du sagst, er lebt im Moment, dass er natürlich jetzt eine gute Zeit erwischt hat, weil die Zukunft vorherzusagen war, glaube ich, noch nie schwieriger, weil sich so viel verändert. Vor 200 Jahren war das wahrscheinlich noch ein Stückchen einfacher. Da hat sich zwar auch schon einiges verändert, aber ich glaube, die letzten 200 Jahre haben wir halt eine unfassbar hohe Pace bekommen, was Veränderungen angeht. Und von dem her kann dieses im Moment Leben vielleicht sogar ein riesengroßer Vorteil sein, weil du jeden Tag aufs Neue dir die Situation neu anguckst, neu bewertest und davon ausgehend dann deinen Tag ordnest.
Absolut.
Und wenn du jetzt hergehst und planst 10 Jahre im Voraus und morgen ist alles ganz anders, dann sind die nächsten 9 Jahre und 364 Tage für die Katz, die du geplant hast.
Ja, und auf der anderen Seite, ich meine, Indien ist ein großes, großes Dorf mit 1 Milliarde Menschen. Dieses Chaos funktioniert so gut, weil jeder weiß, dass es in diesem organischen Chaos, du hast den Verkehr als Beispiel genommen. Das funktioniert deswegen so gut, weil jeder fährt auf die Kreuzung zu und jeder weiß ganz genau, er muss auf den anderen aufpassen, wie der dazwischen schneidet und es geht auf den Millimeter genau aus. Versuch da jetzt Regeln einzubauen und Vorfahrtsregeln.
Geht nicht.
Es geht nicht. Es ist kein einfacher Prozess. Von diesem Zustand, von dieser Gesellschaftsordnung in eine andere zu wechseln. Und in diesem internationalen Spiel, wo einfach viel mit Regeln gespielt wird, läuft es sehr konträr, läuft es sehr gegensätzlich. Und das ist eine Riesenchance für die Inder, weil sie es komplett anders machen und weil sie komplett von der anderen Seite das Ganze angreifen. Und es ist eine Riesenherausforderung, das Ganze in einer immer vernetzteren Welt miteinander zu koordinieren.
Auf jeden Fall.
Ja.
Und genau da, glaube ich, hat aber dann zum Beispiel KI seine Stärken, weil es jedes Individuum, ich meine, jeder läuft mit so einer Kiste rum und jeder kann in der Theorie zumindest genauestens analysiert werden, wie er sich verhält und so weiter und so fort. Und genauso kann das natürlich dann mit Verkehrsmitteln auch passieren. Und die KI ist in der Lage, diese Komplexität ganz gut wahrzunehmen. Ampelschaltungen, Verkehrsregeln sind, glaube ich, da noch das Einfachste, was man dann da sortieren kann, bis hin zu, was muss wann, wo, in welchem Supermarkt sein und so weiter und so fort, dass wir eine gute Grundversorgung haben für alle, ohne dass zu viel ist, aber auch ohne dass zu wenig ist und so weiter. Und ich kann mir gut vorstellen, fast forward, jetzt machen wir doch die Voraussage in 10 Jahren, fast forward nochmal 10 Jahre, dass sich in dem Feld nochmal einiges getan hat. Vor 10 Jahren hatten wir noch gar keine iPhones, zumindest nicht so in dem Maße, wie wir es jetzt
Das
haben.
stimmt, aber solange die KI noch keine Form hat, also nicht als Roboter durch die Gegend läuft, ist sie darauf angewiesen, dass wir das tun, was sie sagt.
Das stimmt.
Und ich glaube, es gibt niemanden, der sich so über den Deutschen totlacht, der nachts um 3 an der Ampel steht, wo kein Auto fährt, wie den Inder. Das ist völlig unvorstellbar für den Inder.
Das
Das,
stimmt.
deswegen mal gucken. Also es wird mit Sicherheit Lösungsmodelle geben, wie es schon immer Lösungsmodelle gab. Und es ist dann von den Menschen abhängig, ob sie bereit sind, sich auf dieses Regelwerk einzulassen,
Gott sei
dass es
Dank.
hinten raus gut wird.
Ja,
Ja.
ja. Stark. Genau dieses Bild. Ich stehe manchmal vor der Ampel und denke mir so, es kommt nichts. Ich bin dieser Deutsche. Okay. Was sind so die größten Veränderungen, die du auch wahrnimmst in den letzten, seit 20 Jahren bereist du Indien, ne?
Ja, sagen wir seit 15, doch, ja, knapp 20 mittlerweile, ja. Ich werde alt. Ja, also was kann man beobachten? Man kann beobachten, dass viel der Armut unsichtbarer wird. Ich möchte nicht sagen, dass sie weg ist, aber man sieht immer mehr Wohlstand, man sieht immer mehr Reichtum. Man sieht auch eine gewisse Verdrängung der Kultur, der Religion. Man sieht eine Veränderung in den Familienverhältnissen, aber da muss man vorsichtig sein. Das gilt für die Städte. Das gilt nicht für das Dorf, das gilt nicht für das Landleben. Aber es ist ja sogar bei uns so. Wenn man bei uns rausfährt aus München und ein bisschen in die Dörfer fährt, das ist auch noch ein völlig anderes Leben. Deswegen wahrscheinlich überall auf der Welt genau das Gleiche. Indien ist sehr robust gegen Veränderung und es tut gut zu sehen, dass es anscheinend mehr Wohlstand gibt, weniger Armut.
Schön. Okay. Für mich war es, als wir drüben waren, ein intensives Erlebnis, muss ich sagen. Ich würde sofort wieder hinfahren oder fliegen. Ich würde auch mal gerne hinfahren, wäre auch mal spannend, dorthin zu fahren. Aber ich fand es super spannend und ich habe mit meinem Bruder bin ich in Goa gestartet. Das fand ich nicht so schön, weil es so ein bisschen Ballermann-Vibe hatte. Was ich aber mega schön fand, war dann, als wir uns in Richtung Rishikesh aufgemacht haben und da die Bergregion so ein bisschen erleben durften. Und da war es auch deutlich weniger städtisch und da war es auch deutlich freundlicher auf einmal, hatte ich so das Gefühl. Und obwohl Delhi so eine riesengroße Stadt war, fand ich Delhi, insbesondere Old Delhi, mega spannend. Also gerade diesen Gewürzmarkt, auf dem wir da waren. Und ich hatte in Indien nie Angst, dass mir irgendwas passieren würde. Weil es irgendwie so eine, ich weiß nicht, ob es Ruhe war oder ich habe mich auf jeden Fall super, super sicher gefühlt, obwohl es nicht viel anders als in Mexiko ausgesehen hat. Also ich sehe gerade die Strommasten mit ewig vielen Kabeln, die total unsicher irgendwie vollkommen überladen irgendwo hängen. Und deshalb finde ich, dieses Land hat irgendwie was, was es mega spannend macht und so viel Kultur, von der man lernen kann, wie wahrscheinlich fast jedes Land. Aber es ist ein sehr intensives Kennenlernen gewesen, muss ich sagen. Insbesondere als wir da in diesem Ashram auch waren und sowas mal miterleben und kennenlernen durften. Weiß ich nicht, ob es da viele andere Länder gibt, wo man sowas machen kann.
Indien hat sehr wenig Abstand, sehr wenig Furcht, andere teilhaben zu lassen am Leben. Das merkt man schon am Abstand, wenn dann der Inder so auf 10 cm ins Gesicht rutscht und denkt, das wäre völlig normal. Abstandsgefühl ist nicht so wirklich da. Es ist eine sehr offene Gesellschaft und ich glaube schon, dass andere Gesellschaften wie Japan, China das auch zu bieten haben, aber du kommst nicht so einfach hin. Es braucht da sehr viel mehr Vertrauensaufbau, bis man dich einlädt, dorthin zu kommen. Und ich finde das auch immer wieder super faszinierend, wie schnell Kultur geteilt wird mit offensichtlichen Ausländern. Und das war bestimmt auch nicht immer so. Es war auch im Yoga sehr, sehr schwierig, als die ersten Westler unterrichtet worden sind. Und auch dort hat man sehr aufgepasst auf das Kulturgut, aber letzten Endes glaube ich, dass die indische Mentalität schon eine sehr teilende ist.
Ja.
Und das macht Indien wesentlich schneller zugänglich und damit auch wesentlich spannender vom Umgang her.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es jedem wirklich nur empfehlen. Und man hat irgendwie so Bilder aus dem Fernsehen und so weiter und so fort im Kopf. Was sich für mich überhaupt nicht bestätigt hat, es war echt wunderschön. Du hast natürlich die Armut gesehen und das war auch was, wo ich sage, das hat mich schon nochmal eingenordet, auch gerade wenn du wieder zurückkommst nach Deutschland und ich war dann auch tatsächlich nach einer Zeit auch wieder froh hier zu sein, saubere Luft zu atmen und so weiter und so fort, keine Frage, aber es ist ein sehr intensives Erlebnis, was uns in der westlichen Welt, glaube ich, schon nochmal irgendwie die Nase gerade rücken kann, wie gut es uns hier eigentlich gerade geht.
Auf jeden Fall, zumindest auf einer monetären Ebene.
Monetär, auch vielleicht von der Ordnung, die man gewohnt ist irgendwo. Und was ich immer beobachte, wenn ich in etwas ärmere Länder fliege, ist, wie komisch dieses Gefühl ist, dann in das Flugzeug zu steigen am Flughafen und du weißt ganz genau, dieses Hamsterrad dreht sich jetzt dort weiter, aber du verlässt dieses Hamsterrad jetzt gerade. Du fliegst in ein anderes Hamsterrad. Aber du verlässt dieses Hamsterrad, was für dich überhaupt nicht selbstverständlich ist, was für die Leute vor Ort aber selbstverständlich ist. Das ist immer ein ganz komisches Gefühl, wenn man dann in dem Flieger auf einmal sitzt und weiß, man ist ein paar Stunden gefühlt auf einem anderen Planeten.
Auf jeden Fall.
Das ist schon interessant, ja. Sascha, jetzt haben wir ganz, ganz viel über Yoga, wir haben über Kultur philosophiert, über das Mindset philosophiert. Ich würde das Ganze gerne einmal abschließen mit der Frage nach dem Glück und der Freiheit. Was bedeutet für dich Glück und Freiheit? Zwei große Worte, ich weiß.
Ja, letzten Endes ist es für mich wirklich, und so habe ich den Mittelnamen von meinem Sohn auch gewählt. Er heißt Ludwig Santosha Peschke mittlerweile. Und Santosha, Zufriedenheit. Zufriedenheit ist für mich auch ein super großes Wort, weil wer ist schon zufrieden? Und deswegen habe ich für mich einen Zwischenbegriff gefunden, und der ist Gelassenheit. Und so bin ich viele Jahre in dem Versuch unterwegs gewesen, all das, was passiert, mit mehr Gelassenheit zu sehen. So diese Idee von, so schlimm wie es jetzt auch gerade scheinen mag, in einem Jahr wirst du drüber lachen und es wird mit Sicherheit nicht so schlimm gewesen sein. Und über die Gelassenheit bin ich immer mehr zum Zufriedensein gekommen. Also dass ich für mich sagen konnte, okay, ich bin wirklich zufrieden mit dem, wie es gerade ist. Was nicht heißt, dass ich keine Ziele mehr habe, aber ich bin sehr zufrieden. Und das ist wie immer weniger abhängig von dem, was im Außen passiert, und immer mehr eine Einstellung.
Wenn ich ganz kurz dazwischen grätschen darf, wo ziehst du die Grenze zwischen Gelassenheit und Gleichgültigkeit?
Es sind für mich zwei völlig unterschiedliche Begriffe. Ich versuche gerade, sie zusammenzubringen. Gleichgültigkeit ist eine frustrierte Aufgabe der Situation, wo ich emotional abgeschlossen habe und nicht mehr bereit bin, mich mit der Thematik zu beschäftigen. Und Gelassenheit ist ein liebevolles Betrachten der Situation in der festen Überzeugung, dass es sich auflösen wird.
Also du akzeptierst es dann einfach, dass es so ist, und lässt es sein. Ich versuche nur zu verstehen, was für dich Gelassenheit ist.
Gelassenheit ist die Einsicht, dass Dinge nicht so schnell gehen, wie wir sie uns wünschen würden. Gelassenheit ist, dass alles seine Zeit braucht und dass ich den Prozess gerne beobachten möchte mit allen Aufs und Abs. Lass es uns an einem Beispiel festmachen. Ich glaube, dass in unserer Gesellschaft die Randgruppen gerade im Moment sehr laut sind, weil da keine Zufriedenheit ist und weil da auch keine Gelassenheit ist. Da ist so eine Verwundung drin und so ein Bedürfnis, sich hörbar und sichtbar zu machen, dass es als sehr unangenehm empfunden wird und ich glaube auch eine Gegenbewegung auslöst. Weil Unzufriedenheit und das Bedürfnis im Mittelpunkt zu stehen, das Bedürfnis laut zu sein, ist immer sehr unsympathisch. Und es tut mir sehr, sehr leid für die Menschen, die was Ähnliches erleben und damit sehr zufrieden sind und damit auch eher leise geworden sind, dass es jetzt gerade eine Gegenbewegung gibt, wo man sagt, man möchte sehr zurück zu traditionellen Werten und sehr zurück zu dem, wie es früher war. Weil wir hatten es heute schon ein paar Mal, es wird nie zurückgehen zu dem, wie es früher war. Das so funktioniert unsere Gesellschaft nicht. Aber unsere Gesellschaft funktioniert als Pendel. Wir übertreiben immer in die eine Richtung und dann übertreiben wir immer in die Gegenrichtung. Es hat immer eine Auswirkung. Wir bleiben nie in der Mitte stehen. Wir hatten so schöne Gleichberechtigung auf allen möglichen Ebenen. Und natürlich ist nicht alles gleichberechtigt, weil wir einfach unterschiedlich sind. Und trotzdem sind wir dahin gekommen, dass wir sagen können, okay, es ist besser, als es vor 5 Jahren war, es ist besser, als es vor 10 Jahren war, und wir sind auf einem guten Weg. Und dann entsteht ein Aufschrei, der so laut wird, dass der Großteil der Gesellschaft sagt, okay, jetzt ist es mir zu viel und jetzt würde ich gerne wieder in die Gegenrichtung argumentieren. Und das ist meiner Meinung nach ein Problem der jungen Erwachsenen, die sehr viel Aufmerksamkeit haben wollen und nicht gelassen zugucken können, wie sich die Gesellschaft verändert. Obwohl es deutlich ersichtbar ist, dass sie das tut. Und deswegen habe ich ein bisschen Angst vor diesen Pendelbewegungen, wo ich sagen muss, okay, jetzt sind wir sehr weit in die eine Richtung gelaufen und dann werden wir wieder sehr weit in die Gegenrichtung laufen, weil die Gelassenheit fehlt. Weil dieses, okay, ich stecke jetzt das mal weg und ich warte, bis die Pendelbewegung sich ausgleicht und wir irgendwo so zusammen miteinander gut leben können. Weil das sehr schwierig ist. Und ich glaube, es würde uns allen gut tun, sich zurückzulehnen und in der Sicherheit, hey, wir haben es bis jetzt immer gut hingekriegt und wir werden es auch jetzt gut hinkriegen. Und das ist vielleicht eine der großen Lektionen, die wir alle noch lernen dürfen als Gesamtgesellschaft. Dinge dauern viel länger. Eine Veränderung in der Gesellschaft dauert unglaublich lange und junge Menschen haben keine Geduld. Sie wollen alles direkt aus den Angeln heben und alles jetzt geändert haben, aber so funktioniert es nicht. Und das Leid, das wir uns zufügen, entsteht aus Unzufriedenheit und Nichtgelassenheit. Und ich weiß nicht, ob das noch verständlich ist, was ich hier am Sagen bin. Aber wenn wir über Glück sprechen, Glück entsteht, wenn ich loslasse. Wenn ich nicht unbeteiligt sage, es ist mir alles egal, was jetzt passiert, sondern wenn ich meinen Beitrag leiste und dann passieren lasse. Ein bisschen so das Bauer, der einen Samen in den Boden steckt und weiß, es wird jetzt ein bisschen dauern, bis dieser Samen aufgeht. Aber ich kann nichts erzwingen.
Also Vertrauen dann auch irgendwo?
Ja, Vertrauen passt da sehr gut als Wort mit rein. Und das würde so vielen Menschen helfen, da ein ganzes Stück näher hinzukommen. Aber du hast noch gerade gesagt, du bist 30. Mhm. Ich bin jetzt 45 oder bald 45. Es gibt so dieses Bild von Männern, die weiß und weise und alt werden. Und es gibt ganz viele Alte, die einfach nicht wirklich weise sind, nennen wir es mal so. Jeder hat die Chance, aus dem, was er im Leben lernt und aus dem, was er aus dem Leben macht, irgendwann in diese gelassene, weiße, weise Position zu rutschen mit langem Bart und zu sagen, okay, ich habe das alles schon gesehen, ich habe das alles schon erlebt. Und das zeichnet die Jugend nicht aus. Da ist einfach so viel Druck dahinter und jede Jugend braucht ihre Revolution und braucht ihre Kämpfe. Und ich glaube, das ist das, was einen ein bisschen beunruhigt, wenn man zuguckt und schon ein bisschen älter ist. Und wo man über die Jugend dann gerne schimpfen möchte, obwohl man selber genau da war.
Ja.
Dass man einfach sagen möchte, hey, geh es ruhig an, aber es ist nicht möglich. In diesem Alter, in dieser Phase des Lebens ist ruhig anzugehen. Und deswegen ist es, ja, auf die Alten hören, lernen von dem, was schon gelaufen ist, uns jedes Mal ein bisschen besser zu machen. Wir werden an dieser Pendelbewegung nicht vorbeikommen, es wird immer pendeln, aber vielleicht müssen die Ausschläge nicht mehr ganz so groß sein. Wir haben jetzt über eine Generation geschafft, die keinen Krieg hatte. Mal gucken, ob wir die nächste Generation auch noch schaffen ohne Krieg. Und das zeigt doch schon, dass das Pendel nicht mehr so weit ausschlägt.
Hoffentlich, ja.
Und unter Umständen können wir das nicht vergessen und uns bemühen, dass wir das immer ausbalancierter hinbekommen.
Ja.
Aber Schlüssel für mich ist zuerst Gelassenheit und dann daraus resultierend irgendwann Zufriedenheit.
Das macht Sinn. Ja. Auch dieses mit den Alten zusammen sitzen und sich mit den Alten austauschen macht auch Sinn. Ich kriege die Studie auch nicht mehr zusammen, aber es gibt wohl Studien, die zeigen, dass junge Leute, die mit ihren Großeltern teilweise zusammenleben, dass die brutal voneinander profitieren. Also sowohl die Großeltern von den Jungen, als auch die Jungen von den Großeltern. Das muss vom Mindset-Shift her einen unfassbaren Impact haben, und zwar auf beiden Seiten. Und ich weiß, wir kommen dahin nicht mehr zurück, aber sich dessen zumindest bewusst zu sein, dass es diese Befruchtung gegenseitig geben kann, wenn man mit diesem Mindset rausgeht aus der ganzen Geschichte und sagt, da finde ich diesen Spruch mit dem Gerrit Kieferstein, habe ich letztes Jahr auch einen Podcast aufgenommen, der hat bei sich im Büro hängen, folge niemanden, lerne von jedem. Und wenn ich mit diesem Spruch, also mit diesem Lerne auch von den Alten dann sozusagen rausgehe, dann kann es vielleicht einen Beitrag dazu leisten, in diese Gelassenheit, die du gerade beschrieben hast, zu kommen. Mhm. Schön. Ja.
Ja, und das, was man nicht vergessen darf, ist, ich meine, jeder lebt ja in seiner Bubble. Also jeder lebt so in dem Umfeld, in dem er sich eben bewegt. Und in meinem Umfeld, im Yoga-Umfeld, in meinem Freundeskreis, in meiner Altersklasse, mit der ich mich bewege, ist ganz, ganz viel Zufriedenheit da. Das, was man mitbekommt von diesen großen Bewegungen oder von dem, was einen vielleicht beschäftigt, kommt eigentlich über die Medien. Also ist nicht Teil wirklich meiner Welt. Deswegen tue ich mir auch immer schwer zu sagen, ist es wirklich alles so, wie es die Medien darstellen? Oder malen wir das hoch? Malt es eine Gesellschaft über die mediale Darstellung hoch? Und ich glaube, uns geht es viel besser, als es dargestellt wird, weil Schlagzeilen sich einfach über Sensation verkaufen. Und meine Erfahrungswelt, meine kleine Bubble, da gibt es gar nicht so große Konflikte. Da ist eigentlich schon relativ viel gelöst.
Ja, das stimmt. Also wenn man in seinem eigenen kleinen Kreis bleibt, ne?
Ja.
Und da hilft es, finde ich, auch ab und zu, Geräte aus, Instagram zum Beispiel löschen, so wie ich es jetzt gemacht habe, Fernseher aus, bei seiner Familie zu sein und einfach mal machen. Im Urlaub mache ich das unfassbar gern.
Ja.
Da kann jetzt passieren, was will, ich bin jetzt im Urlaub. Weg damit. Und dann gehst du auch mit einer ganz anderen Ruhe wieder zurück. Sehr schön. Sascha, mit der Gelassenheit und mit der Ruhe beenden wir den Podcast, würde ich sagen. Gerne. Es war ein unfassbar schönes Gespräch wieder. Ich habe wieder sehr, sehr viel mitgenommen. Ich bin mir ziemlich sicher, die Zuhörer und Zuschauer auch. Lass uns noch gerne einmal teilen, wie man auf dich kommen kann, wo man dich erreichen kann, wie man zu dir kommen kann. Wie gesagt, ich habe am Eingang schon gesagt, du bist auch Heilpraktiker, du bist Yoga-Lehrer. Wo findet man dich?
Also, ich gebe mir auch Mühe, dass ich ein bisschen YouTube mache. Das heißt, ich habe einen YouTube-Kanal, den findet man ganz leicht unter meinem Namen. Meine Homepage ist saschapeschke.com. Meine Frau gibt dieses Jahr noch eine Yin-Ausbildung. Ich gebe noch einen Retreat im November. Ich gebe ganz viele Ausbildungen bei Patrick Broom und auch bei anderen Studios im deutschsprachigen Raum. Aber das findet ihr alles auf meiner Homepage.
Dann verlinken wir die Homepage auf jeden Fall einmal.
Genau.
Und ich habe mitbekommen, du bist jetzt irgendwo im Fernseher, hast du jetzt auch schon Stunden gegeben? Du warst im Fernseher.
Ja, ich bin die letzten 7, nee, ich glaube, es sind mittlerweile schon 10 Jahre beim ORF dabei.
Ach, seit 10 Jahren machst du es schon?
Ja, wir machen das schon richtig lange. Und die Folgen vom ORF Yoga Magazin, da bin ich auch immer zu sehen. Also das wäre auch eine Möglichkeit, wo man noch ein bisschen was sehen kann. Und logisch, wir sitzen hier gerade in meiner Praxis mit einem Bautisch und ich gebe hier Behandlung, ich mache Manualtherapie und gebe Personal Trainings hier.
Sehr schön, auch wunderbar. Darüber. Wir verlinken alles. Sascha, vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle für das tolle Gespräch und wahrscheinlich und hoffentlich bis zum nächsten Mal.